What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Der Sack knallt. Es hat einen schönen und gleichzeitig einen traurigen Anlass, muss man sagen. Bisschen Melancholie ist sicherlich heute dabei. Zum letzten Mal treten wir drei an zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir nicht zugeschaltet, sondern heute ganz persönlich neben mir mit Sektglas in der Hand sitzt Thomas Gerlich.
Hallo. Und ich möchte sagen, so vollmundig, steil seine Thesen immer waren, so vollmundig schenkt auch das Glas ein. Jonas, vielen Dank für das sehr volle Glas Sekt.
Jonas Bayer, mir gegenüber.
Grüß euch.
Berge hier.
Erstmal anstoßen, oder?
So. Ich meine, es ist Montagabend, Zeit, was zu trinken.
Ah. Fast 200 Folgen haben wir geschafft, nicht ganz. Das ist ein bisschen ärgerlich, oder? 195 oder 196, glaube ich, sind es. Da hätten wir schon nochmal...
Das ist die Vorbereitung für die letzte Folge. Circa 196, 195.
Circa 196. Es ist der 104. Gang, der letzte Gang. Aber es waren ja noch ein paar Tourfunkfolgen dazwischen drin. Also von dem her.
Ein, zwei haben wir noch gemacht mit der Tour de France.
Ja, die letzte Folge What's Up? Was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich noch über die WM sprechen, die zu Ende gegangen ist in Glasgow am gestrigen Sonntag. Wir nehmen heute an diesem Montag auf. Und wir wollen natürlich auch nochmal zurückblicken auf diese 4 Jahre, in der wir diesen Podcast gemacht haben. Also wer sich nur für das Sportliche interessiert, kann, glaube ich, nach 20 Minuten ausschalten. Danach wird es einfach dumm gelabert.
Wer weiß, zu WM hat er schon alles gehört, überspringt die nächsten, keine Ahnung, 10 Minuten. Das Witzige kommt erst danach.
Aber fangen wir erstmal an mit der Weltmeisterschaft. Im Endeffekt war es das Rennen der ganz Großen bei den Herren. Das Line-Up war, glaube ich, mit eins der besten bei Weltmeisterschaften, das ich gesehen habe. Genau das, was man sehen wollte, oder? Und auch genau die Spitzengruppe, die man sehen wollte, nämlich Mathieu van der Poel gegen Mats Pedersen, gegen Tadej Pogacar und gegen Wout van Aert. Die vier haben es am Ende unter sich ausgemacht mit einem mit einem Mathieu van der Poel, der am Ende kaum zu schlagen ist, nicht mal durch die nasse Straße, selbst wenn er einmal stürzt. Er setzt die Attacke 25, 26 Kilometer vor dem Ziel.
Ich will jetzt schon widersprechen. Streiche das kaum. Bei diesen Rennen, an diesen Tagen, ist aktuell Mathieu van der Poel nicht zu schlagen. Punkt.
Ich wollte gerade sagen, das war's dann mit der Analyse, oder?
Ja, können wir mal dazu brauchen. Wieder. Nee, sehr gut. Aber ganz ehrlich, das ist, also ich glaube, wir können ein paar Thesen bestätigen. Ich möchte gleich den geschätzten Kollegen zu meiner Rechten, Lukas Bergmann, zitieren. Zu Mathieu ist einfach, wenn man sich das Jahr anschaut, das ist alles gesagt. Der Mann ist bei Eintagesrennen, die jetzt nicht nur durch Höhenmeter absolut kommen, ist er einfach unfassbar. Der hat den Antritt, den keiner hat. Er hat eine brutale Ausdauer. Rennen über 250 Kilometer tritt er immer noch an, kurzzeitig. Also alles, was über 10 bis 20 Sekunden Antritte unter 20% oder so, würde ich sagen, geht. Und das sind ja die meisten Klassikerrennen, die sind ja genau darauf ausgelegt. Da ist er einfach der Beste. Punkt aus. Und, Berge, wie du immer sagst, es bleibt dabei. Wout van Aert ist der kompletteste und vielleicht beste Rennfahrer der Welt. Und wie du es immer sagst, ohne in irgendeiner Disziplin an sich der Beste zu sein. Und das hast du da auch wieder gesehen. Er fährt wieder ein unfassbar starkes Rennen, er fährt eine starke Tour, starkes Zeitfahren, er ist überall so gut. Und am Ende ist es Wahnsinn, wie viel mehr Siege dieser Mann hätte, wenn er nicht in derselben Generation wie Mathieu van der Poel ist. Und am Ende ist es bei ihm immer im Finale dabei, immer einer der besten Fahrer der Welt. Sensationeller Erfolg, aber es reicht nicht zum Sieg.
Und am Ende erhöht er aber trotzdem, glaube ich, das Potenzial von Van der Poels Siegen um 50%. Also wenn er nicht dabei wäre, wären die Siege von Mathieu van der Poel, glaube ich, immer nur halb so geil. Also einfach, weil er so lange dabei bleiben kann und man immer die Hoffnung hat, heute ist sein Tag, heute hat er ihn im Griff, hat er dann jetzt doch nicht gehabt oder okay, ja, in Flandern war es dieses Jahr Pogacar, aber wenn die zwei nicht dabei wären, dann wäre es natürlich auch super langweilig, ja? Dann wird Van der Poel vorne wegfahren. Und wenn die aber dabei sind, und gerade Wout van Aert ist halt immer dabei, wenn er auch fährt, dann ist es immer geil und macht es Spaß anzuschauen.
Glaubst du, Wout macht das gerne? Also stell dir mal so vor, Mathieu kommt nach dem Rennen zu ihm und sagt, hey Wout, danke, dass du meinen Sieg wieder so gut gemacht hast. Danke, dass du mich wieder so motivierst. Wirklich, ohne dich wären meine Siege nur halb so geil.
Was Wout denkt, ist mir ja völlig wurscht. Ich schaue mir das ja nur an und feiere einfach komplett diese Fahrer, die da dabei sind. Ja, Pedersen natürlich genauso. Super stark. Und das macht es einfach nur geil, wenn man die so sieht. Und ich habe es schon mal gesagt, ja auch im Podcast, dass mir diese Debatte, ist mir auch völlig wurscht. Ja, wer da jetzt, also ich meine, jetzt ist eh klar, ja, Van der Poel auf jeden Fall was größere Siege betrifft, also so weit vorne, erstmal vor allen eigentlich, die aktuell noch fahren, würde ich sagen. Aber mir egal, ja. Also ich schaue mir das, ich will mir das einfach nur anschauen, die ganze Zeit, und am liebsten 50 Mal im Jahr. Das geht natürlich nicht, aber ich will es die ganze Zeit sehen.
Ich möchte nochmal einen Punkt aufgreifen, den Thomas gerade gesagt hat, und ich glaube, das ist ein bisschen der entscheidende, denn man hat es bei Milan Sanremo gesehen und man hat es jetzt bei der WM gesehen, was für eine Ausdauer einfach Mathieu van der Poel hat. Und über diese lange Distanz von Rennen so eine Spritzigkeit zum Schluss zu haben, da nochmal in die Anstiege reinzugehen. Man hat es bei Tadej Pogacar gesehen, dessen Antritte wir ja von der Tour de France kennen, wenn er mal richtig Gas gibt und wie das dann normalerweise im Fernsehen aussieht. Die sahen fast nach Zeitlupe aus, wenn man den sonstigen Pogacar kennt. Und das, glaube ich, ist der Unterschied gewesen, weil Mathieu van der Poel macht halt denselben Antritt bei Kilometer 100 wie auch bei Kilometer 240. Und das ist das Beeindruckende, was man bei diesem WM-Rennen gesehen hat.
Wobei Pogacar da gar nicht so schlecht ist. Also Pogacar ist ja nach Van der Poel, das ist ja auch genau sein Ding. Also je länger die Rennen sind, desto besser eigentlich für ihn. Für ihn war der Kurs, glaube ich, einfach nicht bergig genug. Also dieses Explosive.
Berge waren nicht lang genug am Ende.
Genau. Ja, lass den Berg, genau, lass diesen Arsch die Truppe zu steil sein. Man kann ja nicht sagen, dass Pogacar nicht versucht hat. Und er hat es ja auch ein, zweimal kurz davor. Aber wie beim Frauenrennen waren die Attacken oft immer nur so, du hast immer nur so ein, zwei Meter und danach wird es direkt wieder flach. Das heißt, die anderen können wieder hinkommen. Da ist Pogacar dann doch einfach das Stück zu leicht, muss man am Ende einfach sagen. Weil die, wenn du die anderen Kaliber anguckst, also Pedersen, Wout und Mathieu, die wiegen alle circa 10 Kilo mehr als Pogacar. So ist das einfach. Und das ist ja eh krass genug, dass er bei diesen Klassikerrennen noch so mitfährt. Das zeigt ja, wie krass Pogacar auch einfach ist. Aber Mathieu, und es ist eine schöne Debatte, die man immer wieder führen kann. Vielleicht ist sie manchen zu leidig. Aber wenn du die Siege jetzt anschaust, alleine jetzt mit diesem WM-Titel, muss man eigentlich sagen, hat Mathieu sich zum erfolgreichsten Fahrer, vielleicht in der aktuellen Generation, einfach weiterentwickelt. Also was Monumente, Tour de France, Giro, Etappensiege plus Führungstrikot, plus
Rennen, Weltmeister. Die mich interessieren, da ist er der Beste.
Ja, ist doch so. Also du kannst ja immer, doch, lass doch mal, wen zieht man da sonst mit rein? Sonst sagt man Pogacar, sonst wie.
Man hat auch noch zweimal die Tour de France gewonnen. Also
absolut,
jetzt, klar. Würde ich mal sagen, ist die Tour de France ein bisschen wichtiger als die Weltmeisterschaft. Ich will jetzt aber auch gar nicht zu sehr in diese
Doch. Und die finden wir jetzt kurz. Weil einfach dieser...
Thomas ist der Letzte, der die noch führen will. Und los.
Natürlich. Nee, aber... Allein durch dieses Weltmeistertrikot, und das wird Pogacar nächstes Jahr auch wieder auf dem Ziel, und das macht einfach nochmal so viel. Also wenn du dieses WM-Rennen gewinnst, du siehst es einfach anhand der Rennplanung von vielen Fahrern. Und
er kann jetzt ein Jahr mit weißer Hose rumfahren.
So? Nee, aber du siehst einfach, wie wichtig das auch für die Profis ist. Das wird Pogacar nächstes Jahr auch sehr hoch auf dem Zettel haben. Er hat dieses Jahr versucht. Dieser Weltmeistertitel ist einfach nochmal enorm groß. Brauchen wir nicht vergleichen, Tour de France, das ist was anderes. Aber was diese Eintagessiege, Monumente, Etappen, plus jetzt Weltmeister angeht. Mathieu könnte jetzt eigentlich aufhören.
Nächstes Jahr hat Pogacar zumindest den Vorteil, dass das WM-Rennen von der Tour de France ein bisschen wieder losgelöst sein wird, weil die Olympischen Spiele dazwischen sind, die direkt dann nach der Tour de France stattfinden. Und ich glaube, da wird Tadej Pogacar nicht an den Start gehen, denn die hätten auf der Champs-Élysées, würde mich jetzt sehr wundern. Auch wenn er Mats Pedersen im Sprint geschlagen hat, vielleicht entwickelt er sich auch nächstes Jahr noch zum Sprinter und wird Olympiasieger, auch das ist möglich. Aber er zumindest von der Planung, glaube ich, trifft dann Pogacar ein bisschen besser. Ich glaube, dass der jetzt schon auch nach der Tour ein bisschen müde war. Das hat man gesehen im Ziel.
Ich glaube, eins muss man noch sagen zu dem Rundkurs, was natürlich auch vollkommen gegen Pogacar und auch Evenepoels Skillset gelaufen ist, sind diese ganzen Kurven. Also du hast einfach gesehen, dass Wout van Aert und besonderen Mathieu van der Poel, auch wenn er gestürzt ist am Ende, die haben in diesen Kursen einfach einen enormen Vorteil. Die Kurventechnik, die beiden haben, und Van der Poel im Extremsten. Ich glaube, sogar da hat man das nochmal mehr gesehen, den Unterschied auch zu Van Aert. Du sparst einfach enorm viel Energie. Pogacar hatte immer ein 5-Meter-Loch nach jeder 90-Grad-Kurve, weil die so viel besser durch diese Kurve durchkommen. Und das ist ein brutaler Unterschied, wenn du da jedes Mal hin beschleunigen musst zu denen, die ja dann auch nicht einfach langsam machen nach diesen Kurven, sondern das ist einfach übel. Ja? Und dann, das ist das gleiche gilt fürs Frauenrennen, werden wir noch drüber sprechen. Aber diese Kurventechnik ist einfach was sehr viel ausmacht.
Ja, das, im Endeffekt war der Kurs ja eigentlich doch ein Crossrennen ohne Matsch. So, das war ja genau das.
Mit Regen aber.
Ja, genau, mit
gemischt,
Regen.
Crossrennen gemischt mit Rundkursrennen,
klassisch. Ja, mit Kriterium. Ja, also ständige Anstiege, genau das, was wir mit dem Cross hoch und runter fahren. Nur waren es halt keine matschigen Waldwege, sondern es war halt nasser Asphalt in Schottland. Aber genau das, was du sagst, Fahrtechnik, enorm wichtig. Das sind am Ende bei diesen ganzen Anstiegen, sind das jedes Mal wieder 1-2%, die du nach der Kurve mehr zufahren musst, die du immer wieder ein Loch reißt, dass du immer wieder nachgehen musst, wo Wout und Mathieu einfach Vorteile haben, diese Energie gar nicht aufbringen zu müssen.
Vor allem, was für ein Selbstvertrauen hat Mathieu van der Poel in seine Fahrskills. Der fliegt auf die Fresse in dieser einen Kurve und steigt danach wieder auf, hat da bestimmt 20 Sekunden verloren von seinem Vorsprung, der da bei 30-40 lag. Das heißt, er hatte nur noch diese 20 Sekunden Vorsprung. Vielleicht auch der Vorteil, dass die dahinter nicht gewusst haben, dass er gestürzt ist. Es gibt ja keinen Funk bei der Weltmeisterschaft wie bei den anderen Rennen. Vielleicht haben sie es nicht gewusst. Abgesehen davon ist er danach wieder aufgestiegen und hat den Vorsprung erstmal weiter ausgebaut. Und das heißt, er muss ja auch in diese Kurven wieder mit Vollgas reingefahren sein. Und das finde ich dann schon beeindruckend, mit was für einem Selbstvertrauen er dann trotzdem auf dem Rad sitzt. Wenn ich auf die Fresse fliege, dann stehe ich erstmal nicht so schnell wieder auf. Und zweitens bin ich danach in jeder Kurve aber übervorsichtig.
Da muss man vor allem dazu sagen, das Interview fand ich ja ganz spannend, wie er auch gesagt hat, was es für ein Balanceakt dann war, weil ihm ja der Glied, also das Plastikteil unten am Schuh zur Hälfte abgebrochen ist. Das heißt, er konnte nur noch so halb einklicken, das hat aber nicht mehr so ganz gehalten. Das heißt, er musste seinen Fuß so entsprechend auf dem Pedal balancieren, dass das drin bleibt. Und ich weiß nicht, wer schon mit einem halb kaputten Glied gefahren ist, das ist der absolute Oberabfuck, weil du einfach, sobald du mal ein bisschen zu schief reintrittst, rutschst du aus dem Pedal raus. Das kann für den Amateur super gefährlich sein. Du stehst einmal auf und rutschst irgendwie aus dem Pedal raus, dann kannst du dich sofort weghauen. Und Mathieu ist ja danach nicht die Anstiege 3% weniger gefahren, der ist ja immer noch hochgeknallt wie Sau, auch im Stehen und sonst wie. Da einmal aus dem Pedal rausrutschen mit einem halb kaputten Glied, ja, kein Problem. Sagt einfach, ja, habe ich einen Fuß bisschen in die Richtung balanciert und das ging das halbwegs, war schon okay irgendwie.
Technik kann er. Der Typ ist irre und jetzt freue ich mich einfach drauf, ihn nächstes Jahr in der weißen Hose zu sehen.
Es wird auf jeden Fall viel weiße Hose geben, oder? Also ja,
weißes Rad, weiße Hose, weiße Socken, weiße Schuhe.
Bundesrad, also da kannst du dir sicher sein. Wir haben ja, ja schon. Aber
weiß grundiert, bin ich mir ziemlich sicher und dann mit diesen Weltmeisterflaggen drauf.
Definitiv. Aber trotzdem noch kurz ein Wort zu Pogacar, der dann am Ende Mats Pedersen da im Sprint besiegt. Also das ist dann schon wirklich irre. Ich weiß nicht, was mit Mats Pedersen, der am Ende einfach
durch war. Er hat gesagt, also Pogacar hat im Interview danach gesagt, das ist kein normaler Sprint. Also die waren so am Arsch. Dass
Sprint of the Walking Dead, hat er gesagt. Also und so kann man es, glaube ich, beschreiben. Es sind einfach zwei Leute, die kaputt waren, gegeneinander gefahren und einer war halt ein bisschen weniger kaputt als der andere.
Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Pogacar es dann auch mehr wollte. So dieser billige Satz, den man so oft sagt, aber ehrlicherweise war Pedersen war schon Weltmeister. Platz 3, keine Ahnung.
Nach so einem Rennen, du bist nass, du weißt, es geht um nichts mehr. Wout ist auch schon weggefahren, da ist ja kein Sprint mehr um, so, sondern ist auch noch einer vor dir fest. Also jetzt gebe ich ja halt noch alles, was irgendwie drin ist.
Und jetzt kommt der irre Slowene noch. Der will tatsächlich nochmal einen 300 Meter Sprint fahren.
Der irre Slowene, ja. Zeitfahren. Aber schönes Rennen, hat doch Spaß gemacht anzuschauen. Zeitfahren
Männer, oder?
Ja, unfassbar. Also ich saß mit offenen Augen sowieso, aber auch
sehr gut.
Mit offenem Mund.
Eine Stunde Augen zu.
Mit offenem Mund auch vor diesem Fernseher. Als Wout auf die Strecke gegangen ist, hat man ja erst so richtig gesehen, was eigentlich hier bei diesem Zeitfahren abgeht. Ich meine, am Ende gewinnt es zwar Remco Evenepoel, aber die Überraschung war ja eine andere. Platz 3.
Josh Starling.
19 Jahre alt. Letztes Jahr Junioren-Weltmeister.
Die Überraschung ist gar nicht ultra, ultra krass, finde ich, weil er wurde schon davor ein bisschen gehandelt, aber es war eigentlich schon so der Außenseiter-Tipp. Dass er auf Platz 3 fährt, ist richtig krass. Er ist halt ein absoluter Zeitfahrspezialist. Was ich eigentlich noch viel krasser finde, ist der Fakt, dass er wohl ohne Powermeter gefahren ist, beziehungsweise hat sich, wie er danach gesagt hat, sein Radcomputer mit dem Powermeter von seinem Ersatzrad auf dem Autodach verbunden, wo natürlich nichts drauf war. Das heißt, er ist dann losgefahren, hatte von Sekunde 1 eigentlich keine Wattwerte auf seinem Computer und Radcomputer und ist dann einfach nur nach Körpergefühl gefahren. Und das bei einem Kurs, der so lange ist und so schwierig zu pacen, auch mit dem Anstieg hinten raus, für einen 19-Jährigen, wo du sagst, okay, was weiß ich, Tom Dumoulin oder irgendwer, die schon ein paar Zeitfahren gefahren sind, so die können das vielleicht einschätzen. Ein 19-Jähriger auf dem Kurs, das finde ich schon tatsächlich ziemlich krass. Kann tatsächlich vielleicht sogar sein, ja, vielleicht hat es ihm sogar geholfen. Gibt es ja auch ab und zu, dass man dann einfach mehr fährt, als man normalerweise fahren würde, weil man nicht so viel nachdenkt. Aber das ist schon eine brutale Leistung. Alles schon richtig gut.
Brutal war auch der Kurs, ne? Also die hatten wohl enormen Gegenwind auch. Die erste halbe Stunde, wo sie so rausgefahren sind, dann wieder zurück nach Stirling, war das Ziel oben auf so einem Berg, der auch nochmal deutlich heftiger war, als man so auf den ersten Blick auf den, man schaut sich ja dann immer so das Stage-Profil an, denkt, ja gut, am Ende so ein kleiner Berg. Und dann sieht man so die ersten da hochfahren über dieses ziemlich heftige Kopfsteinpflaster, die oben sich fast übergeben, beziehungsweise Lennart Kemner, der sich übergeben hat, der auch ganz
wo die Kamera aber halt noch 10 Stunden
der Kameramann war generell wild drauf.
Und Kemner schon gesagt hat, jetzt hör halt auf und die Regie, aber bleibt gnadenlos auch noch 2 Minuten drauf. Das war grausam.
Feier ich jetzt nicht so.
Ja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall war es brutal nochmal am Ende und ich glaube, ja, keine Ahnung, ob es ihm geholfen hat. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist überhaupt. Eigentlich so ein Zeitfahren ohne Wattmesser zu fahren, aber ja, offensichtlich ist es möglich für
Charling. Ich glaube, man hat es gesehen, dass es halt, wie du sagst, Wind und jetzt nicht am Anfang gar nicht so super viele Kurven, dass es enorm darauf ankam, was für ein Setup hast du, wie aerodynamisch bist du auf dem Rad. John
Thomas hat gesagt, du musst 90% der Zeit musstest du nicht auf die Straße schauen. Genau. Ist geradeaus
einfach
und dann Kopf ist runter. Es diese Aero-Position, wie du sagst, und wahrscheinlich genau. Hat er da einfach, ich meine, er ist natürlich auch keine Tour de France gefahren. Das sind die ersten drei, Ganna zweiter, Evenepoel erster, alle drei keine Tour gefahren.
Ja, und halt mega drauf angelegt. Also bei Remco, was man so mitbekommt, geht's da schon sehr viel um das Equipment und wie sitzt man auf dem Rad. Und er hat einfach eine, das siehst du bei Remco tatsächlich, schau dir diverse Fahrer von vorne an.
Er hat das hochgeladen. Er hat auf YouTube hochgeladen, wie er testet fürs, er ist jetzt YouTuber und hat das hochgeladen, Viertelstunde. Kann man da ihm zusehen, wie er am Setup feilt.
Du siehst das aber teilweise auch. Also am Setup feilen tun einige. Ne? Stefan Küng war da auch immer ganz vorne mit dabei. Deswegen, der hat jetzt nicht immer das vielleicht beste Rad oder sonstig gehabt, könnte man meinen, aber da hat jedes Prozent irgendwo rausgeholt. Und bei Remco, schaut euch mal diese Schüsse von vorne an, der sitzt auf dem Rad, das ist absoluter Wahnsinn, was ist zum Beispiel, was ich finde, was Pogacar einfach nicht so hat. Bei Pogacar hat man das Gefühl, der lässt da noch 1-2% teilweise liegen, weil das nicht alles drauf anlegt. Bei Remco ist schon alles durchdacht. Und Ganna sagt das ja am Ende im Ziel auch, die Werte, die sie gefahren sind, er weiß nicht, das war mit seinen besten Werten überhaupt, er weiß nicht, was man da noch machen soll, aber man muss wohl gucken, dass man woanders die Zeit aufholt. Also jetzt nicht nur in der Power, die du reintrittst, sondern wo am Rad, am Helm, an der Haltung und sonst wie kannst du noch was rausholen. Und gerade bei so einem langen Zeitfahren, ja, wenn das, blöd gesagt, wenn das 1,5 Watt sind, weil du der Helm einen halben Zentimeter weiter höher ist und du mehr Windwiderstand hast, das summiert sich auf dieser Länge so krass auf, das ist einfach nur Aerodynamik und das macht so viel aus.
Und am Ende sind es fast 12 Sekunden zwischen Evenepoel und Ganna?
Also, das ist nicht viel.
Ja, also da ehrlicherweise ist da 1 Zentimeter mehr im Wind, ist es wahrscheinlich schon über eine Stunde. Ja?
Absolut. Das, und schau mal an, was für gute Fahrer da relativ viel Rückstand haben. Also Geraint Thomas da irgendwas mit 2 Minuten, auch Pogacar, der sehr viel Rückstand hatte. Also
zu Geraint Thomas noch gesagt, er hat danach ein Interview gegeben, das hast du in unsere Gruppe geteilt, Thomas. Das war wohl das Lustigste, was ich hier gehört habe. Er erzählt dann, wie er, dass ihm irgendwann, oder es war jetzt im Podcast, genau, so angefangen und dann kommen wir aufs Interview. Im Podcast erzählt er, dass er auf einmal den Funk kriegt, ja, Evenepoel ist hinter dir, 20 Sekunden. Und dann hat er gedacht, naja, wie soll das sein? Der ist ja 1,40 oder was, die auseinandergestartet sind, hinter mir gestartet. Und dann dreht er sich um und da ist er. Der kleine Bastard.
Im Interview.
Little Bastard.
Er hat im Interview danach auch gesagt, ja, so ein bisschen gepaced und am Anfang dachte mir, ein bisschen konservativ angehen und so ein bisschen was für hinten aufhalten und dann ist Remco mir vorbeigefahren, dachte mir, holy shit, so viel habe ich jetzt nicht zurückgehalten. Ja.
Ja, der war so lustig drauf, einfach muss sagen, also ich meine, der hat es ja eigentlich, also klar, ich schenke
mir nochmal nach, okay, mein Glas ist
leer. Mach das bitte, sofort. Führ
weiter aus.
Der ist jetzt ja auch nicht dahin gekommen und wollte das gewinnen und ehrlicherweise hat er es eigentlich auch gar nicht nötig. ja, schön, Thomas, Profi, mit dem Mikrofon dahin. Hat es ja wahrscheinlich auch gar nicht nötig, da jetzt hinzukommen und Zwölfter zu werden und dann ist es einfach funny, wie er danach sich hinstellt und sowas dann sagt und einfach sagt, ja, ich bin es auch gar nicht gewohnt. Früher hatte ich ein Ziel pro Jahr und ansonsten I was enjoying myself.
Das war das Einzige, und jetzt mit der Vuelta zweimal im Jahr in Form kommen, boah, schwer.
Er ist super hart für ihn. Also der ist einfach super unterhaltsam da und ist natürlich lustig mit ihm. Und der hat aber überhaupt keine Chance. Auch Küng, Wort von Art. Also bei diesem Kurs und glaube ich mit dieser Konkurrenz, dieser Top 3, wenn du da nur 5% off warst, dann war auf einmal eine Minute weg. Ich konnte es gar nicht glauben, Lukas. Ich saß wie du vor dem Fernseher. Tarling fährt diese Zeit und ich dachte, ja, okay, Joshua Tarling, viele haben ihn genannt, aber am Ende keine Ahnung, ja.
Da kommen noch 10 und
da kommt jetzt so ein Wort von Art. Ja. Dann, erstmal war die Regie super scheiße, niemand hat überhaupt gecheckt, wann, wer durch welche Dinger gefahren ist, ich war richtig wild, egal. Wort von Art fährt da durch und irgendwann sehe ich in Pro Cycling Stats, Moment mal, 38 Sekunden hinter ihm in Time 1, hä, was ist da los? Und dann geht es immer so weiter, es war völlig verrückt.
Ja, Josh Tarling. Das ist der jüngste Medaillengewinner seit x Jahren ever. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es war auf jeden Fall ein Riesenergebnis. Und sagen wir mal so, der ist jetzt noch nicht so viel in der World Tour davor gefahren und hat noch nicht so viele Podestplätze geholt, einen bei der UAE Tour im Zeitfahren.
Wie viel soll er denn mit 19 schon gefahren sein?
von dem her ein sehr, sehr guter.
Der hätte noch Junioren fahren dürfen, oder?
Ja, safe. Und er hätte oder wird auf jeden Fall für Ineos bis 2025 fahren. So ist aktuell 3000? Sein Vertrag.
Hast du 3000 gesagt? Nee.
Bis 2025.
Das klang ja bis 2025.
Wenn er so weiterfährt, dann war auch bis
2025. Ineos hat so viel Budget jetzt übrig, sie verpflichten gleich bis 2025.
Also eine Zeitvertruppe haben die ganz gut.
Ja, ich stelle mal eine Frage. Okay, jetzt Huelta, okay, da gibt es ein Teamzeitfahren. Aber ansonsten haben sie zwei riesen Zeitfahrer. Der eine, Ganna, bin ich mir immer gar nicht so sicher, wie gut er sonst ist. Also wie viel, für das, was er kostet, wie viel bringt er ihnen in den anderen Rennen? Also er ist jetzt kein Siegfahrer, abseits der Zeitfahren für andere Sachen.
Naja, hat beim Giro schon auch...
Ja, aber die wollen auf gute Gesamtklassements.
Ja? Das ist korrekt, ja.
Und da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt haben sie zwei davon. Also weiß ich auch nicht, was wollen sie machen?
Ja, aber Ganna kann zumindest noch auf der Bahn was gewinnen. Ne?
Ja gut, aber da...
Ich sag mal, Ineos aber nicht so viel. Ne? Das
die hatten 1-2 bei der einer Verfolgung, was sie dann...
Ja, aber stimmt schon. Aber wobei, mir bleibt schon im Kopf, wie er den Giro, den Bernal, glaube ich, gewonnen hat. Da hat er schon eine wichtige Rolle. Da brauchst du schon so einen Relais. Und wenn du da jemanden hast wie Ganna, dann nimmst du ihn halt mit. Wobei ich dir zustimme, wenn du zwei davon hast. Ist die Frage, ob nicht einer davon ein bisschen viel kostet. Wobei bei Ineos nicht nur das Problem der Helfer, sondern die bräuchten halt vor allem voran mal wieder ein, zwei richtig gute Kapitäne. Und da haben sie eher das Problem.
Die Frage ist, was Ganna halt verdient. Also ich weiß auch nicht, ob der dann den Riesenvertrag einfach hat.
Ich gehe davon aus.
Ich würde auch mal vermuten. Also die Titel, die er hat, mittlerweile doch schon.
Aber jetzt im Vergleich zu einem Geraint Thomas, im Vergleich zu einem Tom Pidcock, im Vergleich zu einem Egan Bernal, auch Rodriguez, was der jetzt für einen Vertrag vielleicht nach diesem Jahr noch kriegen wird oder wenn er das nächste Mal einen Vertrag
unterschreibt. Also ist ehrlicherweise nicht das Problem, das Gehalt, das sie zahlen können. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, da wird das Geld nie das Riesenproblem sein. Sie haben momentan eher das Problem, die entsprechenden Fahrer loszueisen, weil halt alle diese
wollten. Es gibt nicht so viele.
Also genau, es gibt nicht so viele und alle sind halt schon zu früh, zu lange irgendwo unter Vertrag. Also die drei, vier großen Fahrer sind alle schon bis die nächsten 10 Jahre gebunden. Und das ist das
Problem. Geht nur um Remco jetzt. Also es gibt wieder die Gerüchte jetzt. Sein Vater hat sich wieder beschwert über Quickstep. Also das hört nicht auf. Das ist, glaube ich, ihre einzige Chance, einen von diesen ganz großen loszueisen. Also
Pogacar, Ayuso, irgendwie so ein. Genau, die kriegen sie nicht. Aber Ayuso ist die Frage, in 1-2 Jahren, wenn der sich so weiterentwickelt.
20 Vertrag, glaube ich.
Ja, aber fahren zwei Fahrer von dem Kaliber wie Pogacar und Ayuso auf Dauer wirklich im selben Team, so, das wäre die einzige Frage, wenn Ayuso so weitermacht. Aber bis dahin ist unser Podcast vorbei. Die Debatte brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht führen.
Rüber. Frauenrennen, oder?
Definitiv.
Zeitfahren direkt oder Straße denn?
Fangen wir mit dem Zeitfahren an, weil es zuerst war. Und die große Favoritin ist dort ausgestiegen. Das war, glaube ich, die große Überraschung für alle, dass Marlen Reusser zwischenzeitlich auf einmal aufhört, vom Rad gestiegen ist, in Tränen aufgelöst, war natürlich sehr, sehr bitter zu sehen. Umso beeindruckender, dass sie danach beim Straßenrennen auf Platz 4 wieder gefahren ist. Also dieser kurze Breakdown, den sie da hatte, hat nicht so lange angehalten, aber sie hat einfach im Interview danach gesagt, sie war leer, auf einmal war im Kopf die Frage, warum fahre ich jetzt hier noch weiter? Und da war auf einmal eine Blockade da und dann ist sie an den Straßenrand gefahren, hat gesagt, das wird heute nichts. Sie hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine gute Minute oder 40 Sekunden, glaube ich, um den Rückstand. Von dem her absolut verständlich, glaube ich, dass sie in der Situation dann irgendwie aufgehört hat. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwelche Leute dann wieder schreiben, nee, da muss man sich dann durchbeißen. Also ich glaube, an sich immer auf die Gesundheit der Fahrerin achten und da gehört die mentale Gesundheit auch dazu. Und wie sie sich davon wieder erholt hat, ist ja sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, das muss man als erstes vorneweg sagen, weil das war schon eine der großen Schlagzeilen dieses Zeitfahrens. Und das andere ist natürlich das Comeback von Chloe Dygert, die nach einer langen Verletzungspause dieses Jahr wieder richtig gut in Form gekommen ist und jetzt auch das Zeitfahren wie schon 2020, glaube ich, gewonnen hat.
Als wir angefangen haben, glaube ich.
Oder war es 2019? Podcast,
meine ich mich zu erinnern. Ich glaube 2019. Da war nämlich Marlen Reusser, ja, da nämlich zum ersten Mal aufgetaucht. Da hatte, glaube ich, noch niemand so wirklich von ihr gehört und sie hatte da die Chance, Gold zu gewinnen und hatte danach gesagt, sie wusste gar nicht, dass sie die Chance hatte. Ich glaube, jetzt hat man nochmal gesehen, diese Brutalität dieses Einzelzeitfahrens, weil du eben nicht in so einer Gruppe fährst, wo du dich ja immer motivieren kannst, jetzt bleibe ich am Hinterrad, da hänge ich mich dran, sondern jetzt muss ich hier alleine treten. Und ich glaube, diese Brutalität hat man jetzt nochmal gesehen. Ich habe mir nochmal das Interview angehört. Kann man unter Radreporter sich anhören auf YouTube nach ihrem Sieg im Zeitfahren bei der Tour de France. Und da hört man schon raus, dass ihr sie diese fehlende Pause, diese mentale Frische, dass die ihr fehlt. Und das hat sich, glaube ich, jetzt einfach gezeigt. Und ich meine, das war auch ein super langes Zeitfahren. Alle Frauen, die mitgefahren sind, haben es auch gesagt. Das haben sie auch ganz selten. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine lange Tour auf dem Rad alleine gemacht hat, der weiß genau, man muss dann auch selber für sich bereit sein, da übers Limit hinauszugehen. Und ich glaube, es muss einfach in so einem Zeitfahren, egal wie gut du bist, und wenn du gewinnen willst, musst du über alles hinausgehen, was du kannst.
Und ich finde Respekt einfach dafür, dass sie sich danach dann so hingestellt hat. Weil das finde ich echt das Geilste an der Geschichte. Also diese Entscheidung erstmal für sich zu treffen, ist stark genug, ja. Und das im Zweifel wird sie da aber auch gar nicht so die Wahl gehabt haben, weil der Körper gibt dir dann schon das Signal und dann kannst du im Zweifel dann auch nicht mehr, irgendwann kannst du einfach nicht mehr dagegen ankommen. Und dass sie sich aber danach auch hinstellt und das einfach transparent so kommuniziert. Also ich finde, man hätte sich da schon irgendwie verstecken können und auf einen technischen Defekt oder auf irgendwas oder auf Verletzungen oder auf irgendwas hinweisen können, aber sie hat sich einfach ganz klar hingestellt und hat das ganz klar so kommuniziert. Und das gehört nach der Entscheidung, finde ich, nochmal mehr dazu, das dann auch so transportieren zu können. Wie sie in diesem Interview mit dem SRF, glaube ich, hat sie ja gesagt.
Das zeigt die Größe. Das zeigt die Größe.
Sie versteckt sich dahinter gar nicht, sondern sie gibt es direkt zu. So, absolut keine Schande dahinter, steht offen dazu. Krass genug, dass sie, was, 3 Tage später beim Straßenrennen schon wieder so dabei war, aber einfach, dass sie dem eine Bühne gibt, dass sie sich da offen hinstellt, das kommuniziert, mehr
Lukas,
davon.
Und Lukas, gleich kannst du, aber wir hatten sie auch öfter im Interview, wir haben irgendwie so ein paar Best-of-Zusammenschnitte, da werden wir sie ja sicher auch dabei haben und so hat sie sich ja auch uns immer präsentiert, ehrlicherweise, wenn wir sie im Interview hatten, also immer ganz ehrlich über Probleme sprechen und einfach über Schwächen reden, also das ist so, wie man sie auch kennt und was sie, glaube ich, auch einfach auszeichnet als Fahrerin.
Man merkt da halt dahinter eine intelligente Person plus jemand, der nicht schon seit 5 im Sportinternat ist, sondern der ein bisschen was vom reellen Leben auch schon mitbekommen hat und der gefühlt in diese Welt einfach reingekommen ist, weil sie halt krasse physische Werte hatten, weil sie einfach super, super stark ist, aber jetzt nicht, weil sie seit 5 Sportlerin ist und da eindimensional in eine Richtung geht, sondern einfach ja noch links und rechts mitdenkt, merkt man einfach, finde ich.
Hat ja vergangenes Jahr auch einen Antrag an die UCI gestellt, wo es eben darum ging, dass sie bei einigen Teamkolleginnen und auch generell in der World Tour sich Sorgen macht, wenn sie sich die Fahrerinnen anschaut, was das Thema Gewicht angeht, dass sich da sehr, sehr viele runterhungern und die UCI darauf hingewiesen, dass sie darauf doch in Zukunft mal besser achten soll. Also da ist sehr, sehr viel Know-how natürlich auch aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Berufes über Gesundheit da und dementsprechend setzt sie das auch immer wieder in der World Tour in Szene und jetzt fand ich es sehr, sehr offen von ihr, darüber zu sprechen. Wenn wir über das Zeitfahren reden, dann müssen wir, glaube ich, auch noch über Platz 3 reden. Denn das ist für mich eine der Geschichten der vergangenen Monate im Frauenradsport. Christina Schweinberger aus Österreich holt am Ende Platz 3, wird danach, nämlich im Road Race 5., hat bei der Tour de France einer Etappe auch schon Platz 5 geholt, war dieses Jahr generell richtig stark, auch im Frühjahr ist da immer unter die Top 10 gefahren, ob das jetzt bei Omloop war, ob das bei Gent Wevelgem war, bei Paris-Roubaix wird sie 15. Und das ist auch deshalb so beeindruckend, weil sie jetzt mit Phoenix de Koenig zum ersten Mal in der World Tour unterwegs ist, das mit 26 Jahren. Also auch eine, die dann nochmal so fast schon, man muss inzwischen sagen, wenn man die jungen Fahrerinnen und Fahrer immer sieht, im fortgeschritteneren Radsportalter da so richtig aufkommt und da glaube ich auch nochmal ein paar sehr, sehr schöne Jahre jetzt vor sich hat, bis 2025 Vertrag bei Phoenix de Koenig. Auf jeden Fall eine Fahrerin.
Inklusive starker Zwillingsschwester. Bei Ceratizid. Also da die Österreicher jetzt nicht nur bei den Männern aktiv, da haben wir auch schon einige bei uns im Podcast, sondern eben auch jetzt bei den Frauen mit einem super starken Jahr.
Also wenn man sich zum Beispiel Lotte Kopeckis Werdegang anschaut, man muss sie jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, das will ich auch nicht tun, aber die hat am Anfang auch immer Platz 4, Platz 5 bei diesen ganzen wichtigen Rennen geholt und irgendwann ist dann der Knoten geplatzt und jetzt im ersten Jahr in der World Tour da so regelmäßig unter die Top 10 zu fahren, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Fahrerin und da hat Phoenix de Koenig auch bei den Frauen eine, auf die sie da bauen können in den nächsten Jahren.
Also ich will sie jetzt gar nicht vergleichen, aber ich vergleiche mal kurz ihre Ergebnisse. Ich würde mal sagen, durch die WM, ihr Bekanntheitsgrad wahrscheinlich um 500% gesteigert, oder? Also wie
im
viele Menschen...
hat der englische Kommentator, glaube ich, 17 Mal gesagt, Career-Defining World Championships.
Ja, ist doch so. Also ja, in beiden Rennen so aufgefallen. Jetzt, wenn du die Frauen-World Tour verfolgst, wirst du über den Namen schon mal drüber gestolpert sein, wirst sie mitbekommen haben, aber sicherlich einige auch nicht. Und jetzt nach der WM kennt sie im Zweifel jeder, der sich im Frauenradsport interessiert und das verfolgt. Insofern
wahrscheinlich gut. Vollständigkeitshalber noch, oder? Grace Brown, 2. Super Ergebnis. Für sie, glaube ich, auch ein super starkes Zeitfahren gehabt.
Ziemlich knapp dann. Ja. Die ersten beiden so knapp und dann eine Minute lang auf Platz 3 oder so.
Und aus deutscher Sicht natürlich vor allem der 11. Platz noch sehr, sehr erfreulich, denn es ging da ja auch um die U23-Weltmeisterschaft. Die hat sich Antonia Niedermayer geschnappt. Im Elitefeld fährt sie insgesamt auf Platz 11. Wir haben über sie schon gesprochen nach diesem unglaublich starken Giro. Und das setzt sie jetzt einfach auch bei dieser Weltmeisterschaft fort. Ein Riesentalent und der deutsche Radsport, das haben wir auch in den vergangenen Wochen auch bei der Tour gemerkt, wird breiter und stellt sich da nochmal breiter auf, was den Frauenradsport angeht. Zumindest was die absoluten Topfahrerinnen angeht. Schön zu sehen. Also Antonia Miedermeier, richtig geiles Jahr.
Absolut. Und ich glaube, man ist ja genau mit der Erwartung dann auch ins Straßenrennen reingegangen, weil ich dachte, Mensch, selten hatte Deutschland so ein starkes Aufgebot wie dieses Jahr mit Ricarda Bauernfeind, Niedermeier und Liane Lippert. Und dass ich egal im Team das Rennen absolut mega mitbestimmen kann, gute Chancen hat, da eine Fahrerin mit ins Finale zu bekommen. Dann am Ende leider nicht ganz so gut geklappt, aus diversen Gründen. Das muss man natürlich dann schon auch sagen, also so talentiert und wie gut da die Generation einfach ist und was für starke Fahrer danach kommen, finde ich dann fast, ich will jetzt nicht so sehr mit der Keule draufhauen, aber da hat man, glaube ich, an ein, zwei Stellen im Rennen nicht ganz die richtige Entscheidung getroffen, war vielleicht zu viel im Wind, hat vielleicht zu viel gearbeitet, weil relativ schnell war Liane Lippert dann alleine. Und
zu selbstbewusst, glaube ich auch.
Vielleicht auch zu selbstbewusst, ja, kann man sagen. Ich glaube, man hätte sich mit der Mannschaft schon auch noch ein bisschen mehr nicht verstecken im negativen Sinne können, aber einfach ein bisschen andere Fahrerinnen und andere Teams agieren lassen. Da hat man, glaube ich, zu viel gemacht und dann war Liane Lippert zu früh alleine, die dann auch die letzte Tempoverschärfung dann im Finale nicht ganz mitgehen konnte und dann in der zweiten Gruppe mit ins Ziel gekommen ist. Aber das vielleicht als Brücke zum Frauenrennen, das, würde ich sagen, nicht weniger spannend war, als das der Männer mit einem ähnlichen Rennverlauf und eigentlich quasi derselben siegbringenden Attacke.
Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, einfach taktisch. Also das war ja zu einem Zeitpunkt, wo es auf diesen einen großen langen Berg hochging, der eben 3,7 Kilometer lang war, aber eben bei Kilometer, was war das, 25, 26, wo sich, 35 glaube ich war es, hier habe ich gerade offen. Und klar, da hat sich eine Spitzengruppe gelöst, die von den Namen her super krass war. Ich glaube, da war eine Juliette Labuse, da war eine Ashley Mumampasio.
Lissi Dangin,
das sind jetzt alles keine Fahrerinnen, die man unbedingt fahren lassen will. Aber ich weiß nicht, ob wenn Belgien und die Niederlande da mit dabei ist und niemanden vorne hat, ob dann es an der deutschen Mannschaft ist, hier von vorne zu fahren.
Ja, ob es nicht cleverer gewesen wäre, einfach zu sagen, Ricarda oder Antonia, ihr geht jetzt mit da rein. Weil, also ich kann schon verstehen, okay, die sind wahrscheinlich am Berg, an diesem langen Berg, sind sie wahrscheinlich am stärksten als Helferin. Also wie sehr sie auf dem Startkurs tatsächlich helfen können, keine Ahnung. Aber da muss man halt sagen, ja gut, dann geht ihr beide im Zweifel vorne in diese Gruppe oder eine davon und dann setzt ihr euch da rein. Ja, und dann müssen halt die Belgierinnen zusehen, ja. Also wenn die Lotte Kopecky haben und jemand anders vorne, ja gut, also für die Deutschen ist alles besser, als gegen Lotte Kopecky im Sprint anzusetzen. Ja, da will ich lieber auf Bauernfeind und irgendeine x-beliebige andere Belgierin setzen, als auf Liane Lippert gegen Kopecky im Sprint.
Und so ist es dann eben passiert, dass Liane Lippert da im Finale nicht mehr dabei war. Ich glaube, sie muss sich trotzdem nicht grämen. Der Tour de France-Sieg war auf jeden Fall in dieser Saison das absolute Highlight und sie ist in guter Form und kam da in guter Form hin. Also von dem her, glaube ich, wird sie trotzdem mit diesem Jahr sehr zufrieden sein. Da bin ich mir relativ sicher. Und so war es dann am Ende eben doch der Dreikampf um den Sieg zwischen Lotte Kopecky, zwischen Demi Wollering und zwischen Cécile Uttrup-Ludwig, weil auch Annemiek van Vleuten ein bisschen Pech hatte. Ich weiß nicht, ob sie da hätte vorne mithalten können, aber sie hat zwei Platten. Das ist dann natürlich relativ bitter. Sie hat es mit sehr viel Fassung genommen, hat sich beim der Einfahrt ins Ziel feiern lassen. Ich glaube, da hatte sie dann schon abgeschrieben. Aber es war natürlich sehr, sehr schade, dass sie bei ihrer letzten WM, falls sie nicht doch noch auf einmal sagt, sie macht weiter, da nicht vorne mitfahren konnte.
Ja, bitte. Vor allem nach dem ersten Effekt musste sie schon ziemlich viel alleine zufahren. Es geht dann immer hinter den Autos her. Klar, Spaß oder ein bisschen, aber das hat schon eine Weile gedauert, bis sie dann wieder dran war. Für sie, glaube ich, ein brutal hartes Rennen. Aber wie sie es auch im Interview danach gesagt hat, glaube ich, war die Quintessenz, dass sie die Beine und die Form hatte, da ziemlich viel mitzugehen, weil ohne ihre Platten wäre sie einfach mit im Finale dabei gewesen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da um die Medaille direkt mitgefahren wäre, aber sie wäre einfach mit der Top-Gruppe mitgekommen. Und das sagt ihr erstmal noch was über die Form aus. Und ich glaube, sie konnte es genießen und die Frau hat genug gewonnen.
Ich glaube, sie verkraftet es. Die ganze Größe von ihr, wie sie dann nochmal im Interview auch danach sagt, ja, ganz ihr Kurs war es nicht, ganz die Beine hatte sie nicht. Und dass sie dann wirklich für ihre Konkurrentin, die ihr das gelbe Trikot bei der Tour de France klaut im Endeffekt, Also okay, am Ende wird sie Vierte, aber ihre große Konkurrentin um den Tour de France-Sieg, um die Huelta dieses Jahr, dass sie dann für die fährt. Also ich finde, das zeigt nochmal auch eine ganze Größe von so einer Rennfahrerin, die, wie du sagst, natürlich schon alles gewonnen hat, so viel, aber dass sie dann nochmal wirklich da auch Lücken zuführt für Demi Vollering. Ich glaube, das zeigt auch eine ganze Größe dann von der Rennfahrerin.
Die Situation da ist einfach so krass. Es ist das, keine Ahnung, das weiß jeder, man hat das schon 5-mal mitbekommen, aber jetzt, wenn ich mir das Rennen gestern wieder angeschaut habe, dachte ich mir wieder, wie krass ist es eigentlich, dass die beiden einfach in derselben Nation waren und quasi bei der WM in einem Team. Also es ist einfach als wenn Pogacar und Vingegaard selbe Landsleute sind und bei der WM zusammen füreinander fahren müssen. Und
Glück gehabt, da haben wir noch Van der Poel.
Ja. Wie jetzt auch. Ja, ist ja Wahnsinn. Aber es ist da wirklich das Ding. Und Vollering sagt auch danach, ja, es war ein bisschen schade, dass von Vleuten dann Platten hatten, weil sonst hätten sie da noch eine Karte spielen können. Also die beiden Fahrerinnen in einem Team, wie krass ist denn bitte? Ja, und dann kommt halt die noch krassere Lotte Kopecky und gewinnt das dritte WM-Gold in dieser Woche. Die zwei hat sie auf der Bahn noch gewonnen. Jetzt da das Straßenrennen. Nachdem sie bei der Tour de France aufs Podium gefahren ist und was ich, wie viele Rennen dieses Jahr schon gewonnen hat. Also die Frau ist ja in der absoluten, wir haben glaube ich viel über sie gesprochen, auch im Frühjahr schon, auch dass sie ja diesen Winter gezielt nochmal sich anders vorbereitet hat als die letzten Jahre. Ich würde sagen, man kann so nach einem Großteil der Saison sagen, das hat sich ziemlich gelohnt bei ihr.
Und ich habe zum ersten Mal Lotte Kopecky, die ja schon auch immer sehr tough wirkt in den Interviews und da relativ so ist, ah, jetzt habe ich halt hier gewonnen, nice, und das alles immer sehr, sehr gut analysiert. Und was die ja dieses Jahr alles schon gewonnen hat. Aber das ist dann eben doch nochmal das, was du sagst, Thomas. Dieses Regenbogentrikot, das hat bei den Fahrerinnen und auch bei den Fahrern einfach nochmal so einen ganz besonderen Stellenwert. Auch wenn ich jetzt mal sagen würde, dass eine Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix am Ende nochmal mehr Aufmerksamkeit vielleicht bei den Zuschauern und Zuschauerinnen hat. Für die Fahrer und Fahrerinnen ist es, glaube ich, eben die WM, die nochmal mehr bedeutet. Und
du trägst dann halt einfach wirklich ein Jahr lang das Trikot.
Wollte gerade sagen.
Das darf man nicht unterschätzen. Ja.
Also alle Rennen sind groß, aber du hast einfach, das ist das einzige Rennen, das dir ein Jahr lang was gibt. Also Olympia, da kriegst du dann vielleicht ein goldenes Rad, aber das ist ja nicht genau definiert. Und irgendwie dieses Regenbogentrikot fährst du einfach ein Jahr lang. Also wenn wir jetzt Tour de France und du fährst ein Jahr lang im gelben Trikot. Wie krass wäre das? Oder du gewinnst Flandern und es gibt ein Flandern-Trikot. Finde ich, wäre übrigens einfach mal eine Idee. Also dann gibt es halt irgendwie ein Kopfsteinpflaster-Trikot, das du ein Jahr lang fahren darfst. Du musst mit einem Ziegelstein auf der Schulter fahren. Keine Ahnung. Aber dieses Regenbogen-Trikot, das hat...
Auf dem Helm so draufgeschweißt.
Das hat einfach... Dann ziehst du mal vorne runter. Das hat doch einfach eine Symbolkraft, das halt kein anderes Rennen hat, Punkt aus. Wahrscheinlich ist es wirklich so einfach. Du kriegst halt ein Trikot. Und das ist halt einfach geil. Und das sagt was aus. Und man hat es bei Remco auch gesehen, ne? Das gibt ja auch nochmal ein Understanding. Ich finde, wie Remco in diesem Regenbogentrikot auch rumgefahren ist. Ich glaube, du kannst ja auch schon mal ein bisschen mehr was erlauben. Du stichst einfach raus und ja.
Gibt nur einen Fahrer, der es nicht braucht mit dem Standing. Juan P. Lopez. Der kann trotzdem nach Tom Dumoulin Flaschen werfen und alles mögliche.
Ja, bei Kopecky, finde ich, hat man es aber auch im Rennen gesehen. Also ich fand, sie war wahnsinnig emotional, hat sehr viel auch diskutiert. Also ich habe mir im Rennen schon gedacht, so, boah, das ist so ein bisschen viel. Sie hat auch die meisten Attacken von allen gesetzt. Also ich finde es krass, wie viele Attacken sie gesetzt hat und trotzdem noch das Rennen gewinnt, weil ich dachte mir zwischenzeitlich, so viel wie du meckerst, dass niemand mit dir mitfährt, Klammer auf, warum wunderst du dich eine Sekunde darüber? Also wer überhaupt sollte mit dir mitfahren, macht keiner. Das sollte sie auch eigentlich erwarten. Warum ist sie davon so überrascht? Und wie viele Attacken sie gesetzt hat und trotzdem am Ende immer noch die stärkste ist, zeigt einfach, wie überlegen sie war. Weil sie hat mit Abstand die meisten Attacken gesetzt und fährt am Ende trotzdem noch weg.
Und was man einfach nochmal gesehen hat, wie viel Ausdauer sie in diesem Jahr gepumpt haben muss, um da nochmal eine Schippe draufzulegen. Auch wieder ein langes Rennen für die Frauen mit fast 160 Kilometern und wie viele Attacken sie setzen konnte und dass sie so jemand wie Demi Vollering da an diesen kurzen Anstiegen dann einfach so abhängen kann und da vorne mit rausfährt, das war irre. Cécile Uttrup-Ludwig war ja diejenige, die auch mit ihr zusammen dann kurz vorne gefahren ist.
Die hat man am wenigsten im Wind gesehen. Das ist wirklich, die hat eine ganz eigenartige Fahrt. Also wirklich, Valverde, die fährt nie vorne mit und attackiert nur drüber. Also die ist wirklich ein richtiger Assi.
Ich würde sie richtig, wirklich, ich würde sie hassen, wenn ich gegen sie fahren würde.
Also das war mindestens legitim, natürlich, aber schon natürlich. Richtig Assi, wie sie fährt.
Du nennst es am Ende schlau. Aber ich dachte mir auch, also wie sie als Vollering diese Lücke hatte, was war das, 15 Kilometer vor Schluss, als Vollering hinten dran war, meine ich, ne, und muss diese Lücke zufahren und guckt dreimal nach hinten, so, ey, wir sind hier zu dritt, weil wer war, glaube ich, noch, ich weiß nicht, eine Dritte war noch dabei, ich weiß gar nicht wer, und Vollering fährt alles von vorne, direkt an ihrem Hinterrad, Uttrup-Ludwig, und Vollering dreht sich dreimal um, sagt, hey, fahr du auch mal, und Uttrup schüttelt nur den Kopf, so, ich kann nicht, sie fahren ran, und in dem Moment, als sie rangefahren sind, attackiert Uttrup-Ludwig, und ich als Vollering, ich glaube, ich hätte mir die Flasche genommen und ihr ins Hinterrad geworfen, wirklich, also ich wäre ausgerastet, es ist komplett assi, natürlich, aber, ja, das ist Racing, also, sie fährt am Ende, fährt Uttrup-Ludwig damit zu einer Medaille. Das war, glaube ich, für sie das Maximum, was sie herausholen kann. Schlau. Sie ist einfach schlau gefahren.
War ein wahnsinnig lustiges Interview, das sie nach dem Zeitfahren gegeben hat.
Ihre Interviews sind immer lustig gefühlt. Ich mag sie ja auch, aber...
Wahnsinnig sympathisch, wie fertig sie da im Ziel war und über die Distanzen und über Chloe Dygert gesprochen hat. Let's see what is happening on Sunday. Ja, Platz 2 is happening on Sunday.
3.
Stimmt, sie wurde ja dann im Zielsprint noch übersprintet von Demi Wollering, die eigentlich schon einen guten Rückstand hatte, aber dann eben im Zielsprint nochmal mit Power rankam und tatsächlich noch Cici Ludwig kurz vor der Ziellinie abgefangen hat.
Wobei ich sagen muss, ich mag sie ja gerne. Mir sind auch alle ihre Interviews sehr sympathisch. Nach dem WM-Rennen dachte ich mir einmal kurz, ja, jetzt ist ein bisschen zu viel, als sie noch darauf einging mit so, ja, das ist einfach meine Art von Racing, einfach immer Vollgas. Nicht so, nee, in dem Rennen ehrlicherweise nicht. Also du bist jetzt nicht durch übermäßige Attacken und sonst was aufgefallen. Du bist aber hauptsächlich mitgefahren und bist schlau gefahren. Aber es gibt manche Fahrer, die einfach sagen können, ja, ich kann halt nur eine Art von Racing und Vollgas. Sie, finde ich, hat es in dem Rennen jetzt nicht so gezeigt. Da dachte ich mir kurz, das würde ich mir...
Elis Schabi hätte das sagen können.
Ja, die hätte es sagen können. Oder wir kennen es doch oft genug, ja. Van der Poel, der einfach irgendwann am Ende Siebter wird, hat auf aber 100-mal attackiert, ne, vor ein paar Jahren. Da war das so, der Mann kann es halt nur so mit der Brechstange und Racing, der hat das so im Blut. Macht Ultra Blutwig ja auch öfter mal, ne? Also das ist jetzt nicht grundsätzlich, aber bei dem Rennen dachte ich mir so, ja gut, also du bist mir in diesem Rennen jetzt nicht durch die aktivste Fahrweise aufgefallen.
Aber schönes Weltmeisterschaftsrennen, auch bei den Frauen, genau wie bei den Herren. Also ich fand es tatsächlich eine sehr, sehr gelungene Weltmeisterschaft. Generell auch in Glasgow, und das muss man sagen, dieses Gemeinsame mit der Bahn, mit Mountainbike, also das war sehr, sehr cool. Man hat da wirklich so ein kleines Sportfest gehabt in Glasgow und das war Hammer zu sehen. Ich habe die Bahnradwettbewerbe sehr, sehr gerne verfolgt. Das Mountainbike-Rennen habe ich gesehen mit Tom Pidcock, wo Mathieu van der Poel wieder mal stürzt.
Er muss das aufhören, oder? Da muss jetzt einfach jemand angreifen. Also da muss einfach jetzt jemand sagen, Mathieu, also die Idee ist immer gut, hier mit dem Mountainbike und so. Das ist wirklich toll, dass du das immer wieder versuchst und alles schön und gut. Aber das lassen wir jetzt einfach bleiben.
Vor allem nach diesen ganzen Diskussionen um die Startaufstellung, was ja wirklich ein großes Thema war, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Mein Gott, da ist schon so viel gesagt worden. Aber dann direkt nach 5 Minuten zu stürzen, entbehrt einer gewissen Komik, muss man tatsächlich sagen. Und was man nicht vergessen darf, die ganzen Spaßwettbewerbe, dieses Trickrad und alles, ich habe nichts davon gesehen, aber nur mitbekommen, Deutschland gewinnt da gefühlt einfach alles. Also ja. Gefühlt waren da nochmal 5 Goldmedaillen dabei mit Fußball, Fahrradfußball und Handstand auf dem Sattel.
Haben wir den Medaillenspiegel angeführt?
Bestimmt, also mit diesen Wettbewerben bestimmt. Sehr gut. Ach, Wahnsinn. Wer war eigentlich Weltmeister, als wir den Podcast angefangen haben? War es noch Sagan oder Valverde?
Wir müssen alle Philipp sein, ne?
Nee, Alaphilippe
war danach.
2020, 2021 Weltmeister geworden.
Darauf will ich hinaus. Wie lange ist es schon her, dass wir den Podcast angefangen haben? Da war Peter Sagan noch krass.
Also Sagan war auf jeden Fall im Weltmeistertrikot und die Weltmeisterschaft gewonnen hat aber Mats Petersen 2019.
Die erste. Dann war Valverde Weltmeister, als wir angefangen haben, oder? Valverde war doch nochmal irgendwann im Weltmeistertrikot.
Innsbruck hat er gewonnen. Ich glaube, es war ein Jahr später dann, nach Mats Petersen.
War Valverde echt nach Petersen?
Nein.
Das glaube ich nämlich auch nicht.
Nach Petersen war
ja, wurscht,
Alaphilippe. Nach Petersen kam Alaphilippe zweimal und dann kam Remco und jetzt. Aber ich könnte schon sein, dass 2018 Valverde.
Ich glaube auch, dann war 16, 17 Sagan und 18 Valverde.
Komm, Freunde.
Darauf hinaus.
Das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir das jetzt hier
zum Schluss. Du recherchierst das dabei. Ich wollte damit diese Überleitung, ich habe jetzt einfach die WM hart abgewürgt. Sorry, ich hoffe, niemand von euch wollte mir was sagen. Lass uns zurückschauen auf.
Valverde war es.
So.
Mark Hirschi damals übrigens U23 Weltmeister. Interessant. Hanna van der Breggen, Weltmeisterin bei den Damen. Remco Evenepoel, Junioren-Weltmeister 2018.
Das ist eine Weile her. Jonas hat direkt den Raum verlassen. Ich glaube, er möchte mit diesem Podcast nichts mehr zu tun haben. Berge, wir führen jetzt weiter durchs Programm. Lass uns Abschiedsworte finden. Das war's mit WhatsApp. Jetzt kommt noch ein kleiner Abschlussteil, der vielleicht wahrscheinlich gar nicht so klein wird. Wahrscheinlich labern wir es noch ein bisschen rum. Wenn ihr sportliche Analysen hören wollt, ciao, das war's.
Dann habt ihr auch Jahren. Generell uns die letzten 4 Jahre
ich wollte gerade sagen, zugehört. Dann frage ich mich, was macht ihr jetzt noch hier, wenn ihr das hören wollt? Aber lass uns gucken, was passiert ist, seitdem wir irgendwie zu 19 nach dem dritten Weißbier beim Pizzaessen gesagt haben, Mensch, wir reden so viel über Radsport, wir haben hier irgendwie so ein Radiostudio, lass doch mal so einen Podcast machen. Das war die Generation, als man anfing, Podcasts zu machen. Gefühlt war es 2 Jahre früher und wir waren zu spät, aber egal.
Das Wichtigste gleich vorneweg. Jonas, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Fantasy-Titel bei der Tour de France gewonnen. Ich habe einen Fantasy-Titel bei der Tour de France gewonnen.
Unangenehm.
Und Thomas Gerlich war auch mal vielleicht unter den Top Ten oder so.
Ich war bestimmt mal Zwölfter, würde ich sagen. Ich habe bestimmt mal einen stabilen Zwölfter.
Du warst sicher mal nah dran, eine Etappe zu gewinnen.
Aber wollen wir jetzt wirklich darauf hinaus, wer wie oft Fantasy Nein. gewonnen hat?
Ja, das ist Nein. das Einzige, was zählt, oder?
Was?
Warum haben wir sonst den Podcast gemacht?
Was bleibt euch so? Gut, dir bleiben Fantasy-Titel im Kopf. Was bleibt euch sonst im Kopf von den 4 Jahren? Ich erinnere mich, Jonas, wenn ich dich gerade so sehe, weil wir auch gerade wieder Alkohol trinken und eine Person aufnehmen. Als wir angefangen haben, das erste Jahr Tourfunk, und wir sollten irgendwie eine Folge aufnehmen, waren aber beide noch unterwegs. Ich glaube, wir haben uns nachts um 12 am Radiosender getroffen und ich glaube, keiner von uns hat den Schlüssel. Womit wir aber bewaffnet waren, weil hier am Späti noch 2 Bier geholt haben. Dann saßen wir in einem Innenhof, haben das erste Bier getrunken. Ich weiß nicht mehr, wer es war. War es Kollege Arne oder
Alexander was, ja.
Ich glaube, Kollege Arne kam dann, hat uns noch einen Schlüssel vorbeigebracht, damit wir ins Studio konnten. Bis wir im Studio waren, war das zweite Bier weg und haben dann noch einen Tourfunk aufgenommen. Herrlich. Das war was ab in den Anfangszügen und jetzt...
Da hatten wir noch keine eigenen Aufnahmegeräte nämlich, sondern wir mussten immer in den Radiosender reinfahren und dort aufnehmen. Hatten aber auch sonst ehrlicherweise gar nicht so viel zu tun.
Das war alles wirklich. Das war die gute Zeit, als wir unser Leben danach ausgerichtet haben, wo schauen wir Tour und wann nehmen wir mit wem auf. Herrlich. Haben wir jetzt 4 Jahre lang gemacht, hat das Studentenprojekt angefangen. Ich glaube, wir haben über die Gründe, die uns öfter hören, haben wir schon gesprochen. Die Zeit ist leider nicht mehr dafür da. Und jetzt trinken wir noch einen und schauen zurück. Bergi hat da irgendwas vorbereitet, habe ich gehört. Ich bin so gespannt, aber ich glaube, er will es noch nicht abfeuern.
Ja, das werden wir gleich tun. Aber für mich eigentlich die Erinnerung war so die erste Folge. Die erste Folge, die wir aufgenommen haben.
Der erste Folgentitel, möchte ich sagen.
War das mit dem Ernährungs...
Robert Gorgos.
Ja.
Das war die zweite, glaube ich. Oder was?
Nee, das war die erste. Das war die allererste.
Ja. Quasi, da kann aber jeder nochmal reinhören in diese Qualität, die wir da abgeliefert haben.
Vor allem ist dir doch aufgefallen durch Atmen. Hört mal, wenn ihr ASMR-Sound, oder heißt das nicht so, oder wenn ihr auf Sounddesign steht und Atmer braucht, hört in die erste Folge rein, mal eine Minute, die klingt ungefähr so, hallo, hier sind wir im Podcast. Also ich weiß nicht, was da los war.
Ja, und der Gast hat ungefähr so geklungen.
Schade, hallo.
Also, die Telefonqualität.
Beim Grunde Ketone, Tour de France, futtern.
Ist auch nicht Cent beim Grunde.
Und wir hatten direkt im allerersten Folgentitel einen Fehler drin. Ich erinnere mich.
Die ASU statt AOS oder so, ich weiß nicht.
Andersrum, du hast AOS geschrieben und das ist aber die ASO.
Ich habe AOS damals geschrieben. Egal, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Prognosen, die wir damals gestellt haben. Die waren damals so.
Nein.
Wort von Art ist vielleicht ganz gut. Das war tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp von Jonas. Aber wir beide so, Julien à la Philippe, auf den sollte man mal bei der Tour de France aufpassen.
Ich oute mich jetzt einfach. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben diesen Podcast angefangen. Jonas hatte Ahnung von Radsport. Bergi hat sehr viel Radrennen gesehen, wusste sehr viel, hatte aber auch noch kleine Lücken. Ich war blank. Sagen wir mal so, ich habe mir ein halbes Jahr vorher ein Rennrad gekauft und war halt sportinteressiert und habe beim Radio gearbeitet und fand dann irgendwie Radfahren cool. Ich kannte original zwei
Moment,
Fahrer.
Thomas. Das war der einzige Moment, das Jahr, also bevor du dir das Rennrad gekauft hast, dass ich eine bessere Radform hatte als du. Es gab einen Moment, als du noch kein Rennrad hattest. Und ab da ging es bergab.
Eine bessere Rennradform.
Rennradform, selbstverständlich. Alles andere war immer Thomas.
Dann hat mir ein Kumpel, hat mir mal die Tour de France gezeigt, Marcel Kittel hat 5 Etappen gewonnen. Ich fand das irgendwie geil und dann kannte ich 2 Fahrer ungefähr. Ich habe damals wirklich... Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich, oh Gott. Ich habe mir irgendwelche Namen angerichtet. Ich glaube, die ersten Naturfunk, da habe ich Rennen analysiert, deren Fahrer ich gar nicht kannte. Und jetzt sind wir hier. Ich habe nahezu dieselbe wenige Ahnung, aber wir haben irgendwie 4 Jahre Podcast darüber gemacht und es ist im Zweifel vielleicht nur manchen aufgefallen.
Es war auf jeden Fall schön. Es war sehr schön und vielleicht können wir dann jetzt mal zumindest in den ersten Teil reinhören, bevor wir gleich noch weitersprechen.
Hi, hier ist Nils Pollitt.
Hi, hier ist Garen Thomas.
Hi, hier ist Remco.
Hi, ich bin Emanuel Buchmann.
Hallo, ich heiße Pascal Ackermann und ich höre What's Up.
Ja, ich habe letztens im Training mir euren Podcast angehört und da hatte das auch über mich und dann kam die Frage auf, was ist das Malle Season Closing? Das wollte ich euch jetzt nochmal erklären, dass ihr das auch für die Zukunft wisst.
Lukas, wir beide heute so ein 30er Schnitt, das ist schon schnell, das ist schon...
Ich bin heute kein 30er Schnitt gefahren.
Ja, Lukas ist auch wieder auf dem
Rad. Jeder, in diesem Podcast ist jeder dritte Radfahrer gut. Das ist die Vergleichsgruppe. Zurück zu Tadej Pogacar, denn über den muss man natürlich noch zukunftstechnisch ein bisschen reden.
Dann haben sie da einen, der vielleicht nicht nächstes Jahr eine Grand Tour gewinnen wird, aber auf Sicht so in den nächsten 4-5 Jahren mit Sicherheit mal eine gewinnen kann.
Pogacar, Geheimtipp fürs Podium.
Also da bist du drüber, meiner Meinung nach.
Jonas, wie war deine Ausfahrt?
Ich bin frisch von der Lasagne wiedergekommen.
Platz 13 bei der Tour, ich kenne den nicht mal. David Gaudu von Groupama FDJ.
David Gaudu, der Helfer von Steve Pinot.
Eins, zwei, drei.
Ich habe vergessen zu klatschen.
Alter. Wie kann das wahr sein?
Was ist das? Zwei Tore sind nicht gewertet von Stuttgart. Der Club führt 1-0.
Eine Minute, bin gleich wieder da. Sorry.
Thomas Gerlich heute auf Abwägen. Muss immer wieder raus. Die Arbeit ruft. Der war jetzt gerade die ganze Zeit auch weg, oder?
Also ja.
Das Frauenrennen.
Ah, den nichts beizutragen.
Kann wiederkommen bei Stravaz.
Ja, das ist genau, da komme ich immer so dumm vor, aber ja, egal.
Ja, wir sind auch dumm, das ist ja auch der,
passt.
Der Hauptpunkt unseres Podcasts.
Wie Stefan Stranz immer sagt, dumm ist gut.
Aber diese Wollering hat mir richtig gut gefallen.
Ja, die ist ja beim Fall von Brabant, hat sie ja eigentlich schon so gut wie gewonnen gehabt. Kommen wir gleich nochmal dazu.
Heide Blitze.
Bergi, in der genau der richtigen Stimmung, die man hat, wenn man weiß, man muss gleich noch aufräumen und putzen. Gar kein Bock.
Ah, ja. Mmh, Radio.
Ah, herrlich.
Oh, einfach nur fantastisch, oder?
David Gaudu. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, wurde gerade nochmal eindrucksvoll untermauert. Wer ist der Mann? Ich habe den noch nie gehört.
Wann und wo bin ich von der Lasagne wiedergekommen? Das würde mich interessieren.
Das wird, glaube ich, nur einmal vorgekommen sein, oder? Das war eine absolute Ausnahme.
Ja, wir müssen warten, bis Bergi wieder zum Mikrofon greifen kann. Technische Probleme, unser Master am Pult.
So, jetzt bin ich wieder dabei. Ja, das waren so ein bisschen Outtakes rundherum. Ich meine, man hat es ja schon jetzt gerade eben gehört und damit, glaube ich, kann man ja direkt mal eingreifen. Das eine waren Outtakes, die zum Teil nicht gesendet wurden, aber da waren auch Dinge dabei, die gesendet wurden, zum Beispiel eben Pascal Ackermann. Das war so ein bisschen der Anfang, würde ich sagen. Der zweite Anfang. Der
war schon fast
wieder
versandet, ehrlicherweise.
Unseres Podcasts. Und deswegen, glaube ich, muss man an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön sagen an Pascal Ackermann. Thomas und ich haben ihn bei der Deutschlandtour kennengelernt, als wir in 2019, kurz nach der Tour de France, als wir angefangen hatten mit diesem Podcast, eben dann zur Deutschlandtour sind. Pascal Ackermann hatte dort die erste Etappe gewonnen, die wir da eben auch begleitet haben. Und danach haben wir eben kurz mit ihm gesprochen, hatten das Interview und irgendwie fand er uns sympathisch, hat danach in unserem Podcast reingehört und uns dann tatsächlich geschrieben, als wir über ihn und über Malle gesprochen hatten. Und dann kam so dieses erste Interview zustande. Und das, glaube ich, war nochmal so ein bisschen dieser zweite Startschuss. Deswegen riesen Shoutout an Pascal Ackermann, der danach
Legende.
Auch nochmal bei uns war. Ohne dich, glaube ich, hätte dieser Podcast hier nicht so lang bestanden.
Ja, das ist aber herrlich, weil das zeigt, finde ich, nochmal zwei Geschichten wunderbar. Erstens, wie wir damals sind, wir so Studenten, ey, das ist eine Deutschlandtour, da müssen wir doch mal hin, hätten mal mega Bock, so ein Radrennen anzugucken, wo ist die Hannover? Ja, okay, wir arbeiten beide noch nicht, verdienen quasi kein Geld, lass doch einfach mal nach Hannover fahren, da eine Hotelübernachtung auf eigene Kosten, vielleicht können wir irgendwie zu diesen Rennen hin, keine Ahnung, wie das funktioniert, kannst du mal gucken, wie Akkreditierung läuft. Dann haben wir uns da irgendwie akkreditiert, wir laufen in den Raum rein. Die ganz normalen Journalisten, die ehrlicherweise zwar weniger Ahnung von Radsport hatten, aber mehr Ahnung als wir, wie diese ganzen Events ablaufen, bei den Interviews waren und halt irgendwo hier links und rechts mein Aufnahmegerät reingehalten. Und dann aber einfach so zu den Fahrern gekommen. Und ich glaube, du bist dann nachgekommen nach Hannover. Und ich glaube, wir sind nach dem Rennen einfach Pascal Ackermann hinterhergerannt, irgendwie dieses Medienzentrum, bis alle Interviews durch waren, um danach noch kurz mit ihm zu sprechen. Ich erinnere mich noch, da war dann diese Rutsche, die er
ja, du hast nicht im Bällepark.
Da war so ein Bällepark. Das Ziel war kurz vor so einer Grundschule, glaube ich. Und da war dann das Medienzentrum aufgebaut und Ackermann ist da diese Rutsche runtergerutscht. Keine Ahnung. Und ich weiß ja noch, dass wir dann zwischen den beiden Etappen nach Hildesheim oder irgendwas gefahren sind und im Zug haben wir doch dann, glaube ich, noch so ein bisschen hier diese Schnipsel produziert, damit wir die irgendwie hochladen können und dann kam uns die Idee mit diesen IDs, dass wir zu jedem Fahrer hingehen und fragen, hey, kannst du einmal sagen, ich bin Jaron Thomas und du hörst das ab und so weiter.
Haben wir am Anfang noch gemacht, hatten wir einige davon. Habt ihr echt einige? Ja. Remco, glaube ich, auch.
Remco, ja, war auch.
Jaron Thomas. Remco, das ist noch ein paar Jahre her, da war Remco noch schon bekannt, aber noch eine Nummer kleiner.
Frisch gewachsener Juniorenweltmeister und hat aber dann San Sebastian gerade gewonnen gehabt.
Zum ersten knapp Mal. Hinter David Gaudu in meiner Bekanntschaftsskala. Ja, und dann aber der zweite Teil.
Ich kann mir vorstellen, wie Thomas einfach rumläuft und sagt, sag du jetzt mal bitte einfach deinen Namen und dass du was abhörst.
So, hey, kannst du so eine ID sagen? Das heißt dann, hi, ich bin... Dann sagst du deinen Namen. Ach, Jaron Thomas. Okay, cool. Nein, die kann ich. Ich bin ehrlicherweise, ich glaube, wir hätten noch zwei, drei IDs mehr haben können, wenn ich die Fahrer gekannt hätte. Ich bin ja nur zu denen hingegangen, deren Namen ich kannte. So ehrlich will ich sein.
Leider war Steve und Gaudu nicht dabei.
Kleine Anekdote dazu auch noch. Leonard Kemner ist uns ja als durchaus geradliniger Typ bekannt. Ich fand es damals ein bisschen blöd oder war ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde es aber eigentlich cool, dass es so war, weil ich bin zu allen hingegangen. Hey, hast du Lust, das zu sagen? Und jemand wie Nils Bullitt ist dann einfach hin, hat es halt so halb gelangweilt, so Standard professionell runtergespielt. Hi, ich bin Nils Pollitt und ihr hört Watz ab, so. Hat es eine Sekunde später wieder vergessen. Zu Kemner bin ich hin. Hey, hast du Lust, das und das zu sagen? Und er guckt mich an. Nö. Und damit war es auch erledigt. Vollkommen legitim, zu sagen, nö, du, ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf zu sagen. Und hat mich auch, war auch höflich, aber ich hab gesagt, nö, hab ich keinen Bock drauf.
Hi, hier ist Lennart Kemner und ihr hört Watz ab.
Und dann der zweite Teil, witzigerweise war dann, glaube ich, es war 2 Monate nach der Deutschlandtour, als Ackers uns dann geschrieben hat. Und ich weiß, ich war gerade im Urlaub in Israel, war irgendwo unterwegs und gucke auf mein Handy und sehe dann diese Nachricht auf Instagram, die er uns geschrieben hat. Und bin dann, glaube ich, mal einmal kurz durchgedreht, musste meiner Reisebegleitung, eine Holländerin, musste ich kurz erklären, was gerade passiert. Ich so, ja, ich habe da so einen Radsport-Podcast mit zwei Kumpels zu Hause und er ist so ein ganz krasser Typ, den ich irgendwie cool finde und der hat uns jetzt geschrieben, oh mein Gott. Und so ging es dann los, den ersten Gast. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, lass einfach mal irgendwie Radprofis anschreiben. Und dann haben wir über Nikias Arndt dann, glaube ich, am Anfang mal bekommen, war auch einer unserer ersten Gäste, glaube ich, in der Corona-Zeit. Und dann kam es uns, glaube ich, entgegen, viele Radfahrer zu Hause, einfach mal über Instagram anschreiben und die hatten dann Bock auf Interviews.
Ja, sodass wir dann einfach alle unglaublich nett sind. Ich habe jetzt noch
ich hab keinen unsympathischen
so viel, bisher. Wir haben so viele Gäste gehabt und ehrlicherweise sind wir halt 3 Dödel, die niemand kennt. Also okay, der Besenwagen, alles bekannte Leute im Radsport-Zirkus, auch die Full Kid Wanker Podcast, die kennt man wenigstens von Twitter. Wir sind ja nicht mal auf Twitter aktiv, ja. Das heißt, wir haben einfach diesen Podcast, niemand
ein
kennt
uns. Ein bisschen waren wir auf Twitter aktiv.
Ja, das wollte ich gleich noch erzählen, wie das war, unsere erste Marketingstrategie. Aber das will ich sagen, ich meine, wir haben so viele Gäste gehabt und alle waren nett. Ja. Alle waren super nett. Niemand
Arschloch
war
dabei.
Ja. Ja, alle waren super nett. Also das war einfach fantastisch. Und wie Lukas gerade schon geteased hat, dass wir auf Twitter am Anfang aktiv waren, das ist folgendermaßen, dass wir uns gedacht haben, ja, erstmal, wir machen jetzt hier einen Podcast, aber es hört ja keiner. Und dann ist am Ende die Frage, wie hören uns die Leute denn? Und was war unsere Idee, Thomas? Wir gehen einfach auf Twitter und jeder, der irgendwie einer Radsportseite folgt, dem folgen wir auch.
Genau,
so kam es. Und dann haben wir super viel Ärger bekommen, oder was heißt Ärger von Twitter? Dann wurden wir geblockt teilweise.
Wir dachten, wir werden
dann noch über einen Bekannten von uns, über Moritz, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat auch am Anfang sehr viel mitgearbeitet, im Hintergrund, Logo und so weiter gemacht. Der musste immer dann unseren Twitter-Account wieder freischalten. Da mussten wir ihn mal anrufen, dass wir ein richtiger Mensch sind. Also super strange am Ende. Aber
ich glaube, Twitter dachte, wir wären ein Bot, weil unsere Social-Media-Strategie war einfach, wie du sagst, folg allen Leuten, die dem und dem folgen. Und das war so, gib einem Bot die Aufgabenstellung, folge allen Radsport-interessierten Leuten oder allen Radsport-Seiten so. Und so sind wir dann vorgegangen. Das war tatsächlich sehr lustig. Genauso unser Instagram-Auftritt. Einfach hier und da mal eine Story, dann irgendwann mal wieder vergessen und dann ein paar Gäste gehabt. Aber herrlich, weil, wie du sagst, bei den Gästen, keiner war ein Arschloch. Und ich finde es immer wieder witzig, wo du dann überall reingekommen bist bei diesen Gästen, weil bei den seltensten war das so, ja, ich nehme jetzt hier Zeit für einen Pressetermin und Interview, sondern ich erinnere mich, die waren alle immer zu Hause und wir haben voll immer gefragt, ja, wie viel Zeit hast du denn ungefähr? Und alle so, ja, so lange wie es da dauert, so. Wenn wir eine halbe Stunde durch sind, wäre cool. Und wenn wir dann eine Dreiviertelstunde gequatscht haben, haben die nach der Aufnahme noch eine Viertelstunde mit uns weitergequatscht. Oder ich weiß noch, ich glaube, Palzer-Toni hatten wir auch mal, also ich weiß, dass wir ihn hatten, aber ich glaube, da war es ja auch so, dass er uns irgendwie mal geschrieben hat oder uns angefangen hat zu liken, weil er über Felix Großschartner das mitbekommen hat, weil die einfach gequatscht haben. Großschartner, nach wie vor eine meiner Lieblingsanekdoten, beim Giro, den Bernal gewonnen hat, ich weiß es gerade nicht mehr das Jahr, da hatten wir ihn als Giro-Vorschau doch als Gast und haben mit ihm gesprochen und hatten diesen Insider mit diesem Lied Ich fühle mich Disco. Und dann habe ich so gesagt, hey, da diese eine Etappe, da bin ich zufällig in der Schweiz, das wäre halbwegs in der Nähe, Klammer auf, 2 Stunden Autofahrt. Vielleicht bin ich da am Splügenpass oben. Ja, witzig und sonst wie. Am Abend vorher habe ich mit meinem Kumpels entschieden, da hinzufahren. Schreibe ihm, glaube ich, um 22 Uhr auf Instagram. Hey Felix, ich bin morgen am Splügenpass, ich bringe die Box mit, mach Disco-Feeling. Er schreibt 10 Minuten später zurück. Ja, passt. Dann schaue ich, dass ich in Gruppe komme und hoffe auf ein Kurzbein. Ich dachte so, was für ein Spaß, aber wie geil, dass mir hier einer während der Giro fährt, um 22.30 Uhr aus dem Hotelzimmer zurückschreibt. Am nächsten Tag, Bergi schreibt in die WhatsApp-Gruppe, hey, Felix ist wirklich in der Ausreißergruppe, wie geil. Stehen wir da am Splügenpass und genau eine Kerle von uns muss er abreißen lassen. Ich glaube, er hat gar nicht mehr mich wahrgenommen oder sonst. Er war einfach dieses Ding, wie cool sind Radsportler, wie was für coole Leute. Felix Groß hat ja auch, glaube ich, mehrfach bei uns zu Gast. Shoutout.
Jetzt auch bei der Tour de France wieder.
Also ja, mega.
Fantastische Einblicke immer auch.
Ja, und er hat ja auch gesagt, Tour-Vorschau, und er hat gesagt, ja, wenn ihr Bock habt, an den Ruhetagen können wir gerne wieder quatschen und so. Alle super entspannt. Paul Martens, den wir hatten, und dann hat er irgendwas mit der Aufnahme verkackt. Und dann mussten wir fragen, hey, kannst du uns das vielleicht nochmal schicken? Und dann hat er die Aufnahme nicht mehr gefunden und hat gesagt, ja, wartet mal, ich muss gleich zur Einschreibung. Es war kurz vor dem Rennen. Eine halbe Stunde später hat er dann was geschickt. 20 Minuten bevor offizieller Rennstart war, ich schalte das Rennen ein und er geht in die Ausreißergruppe. Also da habe ich kurz ein schlechtes Gewissen gehabt, wie wir ihn da gestresst haben, aber alle super entspannt und man muss sich das ja immer wieder vorstellen mit anderen Profisportlern, mit denen du mal so kurz einfach über Instagram schreibst und dann mal so ein Interview führst und die dann da irgendwie das cool finden oder nicht cool finden, egal wie, aber einfach super entspannt sind und ja, hat wie gesagt, keinen einzigen Deppen als Gast gehabt.
Road-Kapitän vom Team Sunweb, Nikias Arndt.
Haben wir in dem Moment dann halt Tisch nochmal attackieren lassen, wo Quickstep dann so komplett ein bisschen in die Luft geflogen ist und wir sich
quasi... mit einem Grinsen auf den Lippen.
Ja, das muss man dazu sagen.
Lisa Brennauer heute bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Wo sagst du denn okay. Als Style-Polizistin, stopp, stehen bleiben, ja. So darf man nicht fahren?
Also ich halte ja gar nichts von diesen Lenkerbags, die jetzt doch so innen sind.
Ich habe selber Handball gespielt und da hat man immer einmal im Jahr so ein Assi-Training gemacht, wo jeder das schlimmste Outfit des Jahres angezogen hat. Das müsst ihr vielleicht mal als Teamausfahrt machen.
Dann darfst du auch mit so einem Lenkerbag kommen, okay?
Ja. Simon Geschke ist heute bei uns zu Gast.
In Junioren habe ich meine Torte gewonnen und einen Teppich habe ich mal gewonnen. Das war mal ein bisschen speziell. Daran kann ich mich noch erinnern. Die Axt habe ich noch im Keller liegen, die habe ich mitgenommen, aber den Hut nicht.
Dann Lorang, heute unser Interviewgast.
Ich meine, ich habe ein bisschen den Ruf, okay, das ist so der Dan, der mit den Daten und der will halt Leistung und also man kriegt natürlich irgendwo, man wird irgendwo erstmal rein, kommt irgendwo rein in so eine Schiene.
Herzlich willkommen heute im Podcast, Fiona Kolbinger, wir freuen uns sehr.
Ja, manchmal ist es dann so, wenn man weiß, dass die OP ein bisschen länger geht, dass man sich vorher schon nochmal in Snickers reinschiebt. Und das ist auf einer langen Radtour auch manchmal so, wenn man weiß, es dauert noch ein bisschen, dann kommt noch ein Snickers oder auch 10.
Florian Nass ist heute bei uns dabei.
Gestern, 13. Etappe vorbereitet. Komm durch einen kleines Kaff, Name jetzt vergessen, ist aber egal. Ich war auf der Homepage dieses Ortes, die haben 680 Einwohner. Und dann schreiben die, willkommen bei uns, falls Sie sich für unsere Geschichte interessieren. Wir hatten mal einen Armeegeneral im Ersten Weltkrieg, wir hatten einen Schriftsteller und wir hatten Sheila. Da wurde ich natürlich neugierig, wer ist denn die Sheila? So, die Sheila waren tatsächlich eine Sängerin in den 60er Jahren, die in den 70ern dann auf Disco gesetzt hat. Produziert von Nile Rodgers, einem der größten Disco-Produzenten ever. Das Ding spielen wir ein. Sowas, an sowas habe ich Spaß. Und bis ich das hatte, war eine Viertelstunde rum. Für ein Kaff.
Heutiger Interviewgast Michael Scheer.
Dann gehe ich so zu Gilbert und sage, hey, aber dein Sattel, das sieht irgendwie deine Position. Bist du sicher? Neues Jahr, neues Rad. Komisch. Und dann geht 10 Minuten später Boogie zu ihm und sagt, aber Gilbert, das ist cool. Und dann natürlich der voll verunsichert und solche Witze, die macht man schon aus, so ein bisschen auch am Abend davor.
Marlen Reusser ist bei uns.
Ich sage euch, ich wurde ans erste Radrennen geschickt, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zu. Ich habe nicht gecheckt, was ein Radrennen ist, echt, ich war sehr naiv und dann war ich dort im Peloton und ich hatte einen Herzinfarkt, also ehrlich. Zwischendurch denke ich, wir sind alle lebensmüde. Also wenn ich hier lebend rauskomme, dann bin ich einfach zufrieden, egal welcher Platz. Ich hoffe einfach, ich überlebe es.
Felix Großschartner heute, dein Kommentar drunter, ich fühle mich Disco.
Ja, das ist ein Song, ja, ich fühle mich Disco. Ich weiß gar nicht mehr, wer das singt. Das singt der Sexualverkehr. Das hat ziemlich lustig.
Der Titel sagt schon alles.
Ja. Genau, Christian Steifen, so heißt
er. Herzlich willkommen. Christina Vogel, schön, dass du da bist.
Für mich macht einfach auch Spaß, so diese Lea Friedrich zu sehen, weil die ja wirklich ein Biest ist. Also das Ding ist ein Biest. Die ist wirklich ein Biest. Ist total verrückt. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben noch nie gegen sie fahren musste. Weil ich hätte mich schon anstrengen müssen. So ist nicht, ne? Also ich hätte mich schon anstrengen müssen.
Schalten wir wieder in den Teambus von Arche d'Isère. Und ich spreche heute mit Felix Gall.
Grundsätzlich ist irgendwie so mein Motor, der läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Und dazu kommen dann auch noch Sitzprobleme. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Irrtum, dass man denkt, dass Profis, dass die keine Schmerzen haben bei längeren Fahrten oder vor allem bei einer langen Rundfahrt.
Clara Koppenburg. Clara, schön erstmal, dass du Zeit hast.
Sehr authentische Pose, die du da gemacht hast.
Ja, die Denkerposition, gell? Also das ist so meine typische Position auf dem Rad, also immer schön am Denken und am Grübeln. Nee, also ich weiß nicht, also dieses Fotoshooting, das ist sowas von gestellt und unnatürlich. Also ich erkenne mich da leider nicht wieder. Ich hoffe, dass das jetzt kurz online ist und dann nicht mehr so oft auftaucht und man mich eher irgendwie mit jubelnden Armen sieht. Das wäre natürlich schöner.
Highlight für mich ist, muss ich ehrlich sagen, immer noch Clara Koppenburg. Also die finde ich so
lustig, so unterhaltsam und so offen, wie sie da immer mit uns geplaudert hat. Auch einfach, dass sie angeschrieben haben, ja, wie sieht's aus, können wir eigentlich über die Tour de France-Etappen mit dir quatschen? Ja klar, kein Problem. Jetzt auch wieder, jetzt ist sie zum Glück mal mitgefahren, aber die ist so unterhaltsam, so sympathisch. Also wirklich Clara Koppenburg, unglaublich unterhaltsam. Und gleiche gilt für Marlene Reuser, die ich auch so unterhaltsam, so lustig fand. Ich weiß noch, wie sie, am Anfang hatten wir mit ihr gesprochen, da sagt sie, ja, sie versucht so zu sprechen, dass wir überhaupt was verstehen. Und das war fantastisch, ja, mit Marlene.
Also Marlene hat uns nach der ersten Folge, wo wir sie als Gast hatten, hat sie danach gesagt, oh Gott, weil sie uns dann die Sprachaufnahme geschickt hat, wie kann man denn so viel plappern, oh Gott, wie unangenehm und sonst wie. Und ich weiß auch noch, wie unser Kollege, der sich das angehört hat, einfach nur meinte, oh mein Gott, wie sympathisch kann man sein, wie cool ist sie denn, ne? Wo wir damals auch wieder die These hatten, gefühlt fahren im Frauenpeloton nur sehr schlaue Menschen mit, aber das ist, ja.
Hat sich bestätigt, oder?
Es hat sich bestätigt und auch noch sympathische. Ja. Nee, das ist schon cool. Ich weiß gar nicht, ich habe echt so ein bisschen den Überblick verloren, weil wir echt so viele Leute...
Ich glaube, bei wem wir uns auf jeden Fall noch bedanken sollten, wäre bei Lukas von DSM.
Ja.
Der hat uns nämlich, Pressesprecher von DSM, zu dem damals noch Sunweb zu Beginn, der hat uns sehr viel möglich gemacht auch, hat ein gutes Verhältnis immer zu ihm, immer guten Kontakt gehabt.
Shoutout und, Lukas.
Ja, sehr viele Gäste uns auch organisiert, weil es ja dann doch immer so ein bisschen ist, schreibt man die Leute einfach auf Instagram an und sagt, hallo, wir sind's. Weil ehrlicherweise kann man ja nicht davon ausgehen, dass sie den Podcast kennen und glaube ich auch nicht. Also vielleicht kennen sie ihn, aber dass sie ihn hören, weiß ich auch nicht. Deshalb
Lukas, großen
Dank an Lukas. Ja.
Lukas habe ich damals witzigerweise auch bei der Deutschlandtour kennengelernt. Da sind wir einfach hingefahren und ich glaube, der hatte dann irgendwie mir schon geschrieben, als ich im Zug auf dem Weg nach Hannover saß, weil er irgendwie unseren Podcast mal über Instagram gesehen hatte und dann glaube ich über die Story mitbekommen hat, dass wir dort sind. Und dann habe ich mit ihm in diesem Pressezentrum mal kurz gequatscht und anschließend halt immer mal wieder gefragt, hey, ist es möglich, da ein Interview zu bekommen? Sind wir diesen offiziellen Journalismusweg so gegangen. Aber auch da super umgänglich immer in der Kommunikation.
So ein bisschen abschätzig auch, diesen offiziellen Journalismusweg.
Gegangen. Ja, also so ein bisschen, hier eine Interviewanfrage an, ist es möglich zu... Du hebst gerade die Sektflasche hoch, sorry, verdammt, den habe ich schon ausgetrunken. Verdammt. Ich habe mir schon das dritte Glas eingeschenkt und das Ding leer gemacht. So ist es, aber ja, Shoutout auch an der Stelle. Auch bei Border hatten wir, glaube ich, auch ein, zwei Gäste. Patty Conrad haben wir, glaube ich, dann auch damals dann offiziell angefragt bekommen, also auch dafür danke. Auch wenn sie auf die eine oder andere Anfrage nicht geantwortet haben.
Ralf Denk ist immer, glaube ich, noch offen, oder, die Anfrage?
Ja, ja, Ralf Denk, der uns anscheinend auch auf, also wenn es kein Fake-Account ist, ich glaube, ist der echte, der uns auf Instagram zumindest folgt. Also ich weiß nicht, ob er das hier hört.
Oh, Ralf, ein Raunen geht durch die Menge.
Ein Raublinger Raunen, so ungefähr. Würde mich interessieren, ob er uns nur auf Social Media folgt oder uns hört. Ansonsten schaut dann an der Stelle.
Ich erinnere mich noch gern, Thomas. Einmal haben wir es noch versucht. Ich glaube, du hast es versucht.
Ja.
Jordan Thomas einfach auf Instagram
anzeigen. Ja.
Das wäre so geil gewesen, aber es hat leider nicht geklappt.
Lass uns das spontan machen. Top 3 der Gäste, die wir gerne gehabt hätten. Also Jordan Thomas auf 1. Wo sagt ihr, den Fahrer, die Fahrerin, schade, oder das wäre noch witzig gewesen, wenn wir die mal im Podcast gehabt hätten. Muss man jetzt kurz überlegen.
Peter Sagan hätte ich noch keinen gehabt.
Ja, wirklich?
Ja, glaube ich.
Ja, aber den Peter Sagan vor 4 Jahren oder den jetzt?
Ja, den jetzt. Aber ehrlicherweise, er spricht nicht so viel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man da so viel
rauskriegt.
Oder hier, das habe ich jetzt, ist mir jetzt aufgefallen, ich habe das öfter gesehen bei Tour de Tietema. Das wollte ich übrigens noch sagen. Wir haben 4 Jahre Podcast gemacht. Ich glaube, die haben 4 Jahre ihr YouTube-Format gemacht und haben jetzt ein Pro-Conti-Team.
3 Jahren fahren sie bei der Tour mit, sage ich. Ja,
und was haben wir falsch gemacht?
Ich glaube, wir hatten einen falschen Instagram-Auftritt. Eine Stufe drunter in der Professionalitätsskala.
Ich muss ja sagen, wir haben es aber oft genug versucht, Jonas auszubilden zum Profi-Radsportler. Also wir haben ihm immer wieder gesagt, fahr auf der Rolle, du wirst das zu was ganz Großes schaffen. Du bist nur leider dann von der Lasagne immer gekommen und nicht von der Rolle.
Ja, leider, leider.
Aber welchen Gast hättest du gerne noch gehabt?
Ah, sehr, sehr gute Frage. Es ist das ist tatsächlich nicht einfach. Bei der Deutschlandtour hätte ich gerne natürlich mit Julian Alaphilippe gesprochen. Die Leute, die uns von Anfang an zugehört haben, wissen, wie sehr ich Alaphilippe-Fan war und auch immer noch bin.
Das reicht auch,
und,
wenn man das letzte halbe Jahr gehört hat.
Ja.
Da braucht man nicht den von Anfang an hören.
Ist korrekt. Und der war aber bei der Deutschlandtour damals, weil er von der Tour kam und damals ja ewig im gelben Trikot gefahren war und dann am Ende 5. geworden ist bei dieser Tour de France, aber sowas von umlagert. Damals wahrscheinlich der aktuell stärkste Radfahrer der Welt. Und
wie gut ist dein Französisch?
Mein Französisch ist nicht besonders gut.
Dann wäre es schwierig geworden. Dann wär's schwierig
geworden. Aber hätte ich gern mit ihm gesprochen.
Ja, für mich ist G einfach ganz oben, muss ich einfach noch was sagen. Das wäre sehr lustig gewesen. Wobei man wahrscheinlich, also ich glaube, der verstellt sich an seinem Podcast auch null, also er kriegt mal mit, wie der ist. Aber als er war, dann hätte es mich nochmal interessiert, wenn man die irgendwie so eine persönliche Note bekommen hätten, wie die denn so drauf sind. Weil das merkt man, finde ich, schon immer. Selbst bei uns hatten wir schon den einen oder anderen Fahrer, der im Gespräch mit uns sehr locker ist, aber wenn die Aufnahme vorbei ist, einfach nochmal lockerer. Also die Situation, Mikrofon vor der Nase zu haben und so, macht ja immer was mit einem. Also es ist auch bei allen Profis in diesen Fernsehinterviews, ne, du merkst ja schon bei vielen, dass es einfach professionelle Interviews sind. Wie kriegst du den mal in so eine Atmosphäre, wo du einfach nur so quatschst? Das würde mich bei dem einen oder anderen schon auch interessieren.
Aber ich glaube, da waren sie uns alle immer sehr gewogen und deswegen hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Und wir hatten natürlich auch untereinander sehr, sehr viel Spaß, muss man sagen. Allein, wir haben es vorhin einmal kurz gehört, wenn man jetzt sich nochmal zurückerinnert an so die ersten Male, als so Tadej Pogacar aufgekommen ist, und wir da über Tadej Pogacar sprechen. Ich kann sagen, es gab einige dieser steilen Thesen, manchmal auch bewusst, manchmal auch anderweitig.
Was heißt steile Thesen? Deine These war ja, der könnte es aufs Podium der Tour schaffen. Die war gar nicht so steil. Aber wir haben sie gemacht, da bist du jetzt drüber, naja, vielleicht irgendwann mal so, ne?
In den nächsten 5 Jahren. Ja, gut, er hat sie dann gewonnen, ein paar Wochen später.
Hoppla.
Katjuscha, bis heute auch Kategorie, oder Thomas?
Ja, Wahnsinns Team. Also damals eine unfassbar auffällige Tour de France. Ich wiederhole mich. Ich habe diesen Podcast mit euch angefangen, als ich keine Ahnung von Radsport hatte.
Wir hatten sicherlich einen guten 15. Platz dabei bei der Tour.
Und von ein, zwei Namen mich stabil habe blenden lassen. Und mir dachte, hier, der hat doch mal vor 8 Jahren mal hier, ist doch mal Dritter irgendwo geworden und so. Ja, das ist natürlich absolut. Du hast damals, glaube ich, gesagt, eine Katastrophentruppe. Das war so der Inbegriff einer Katastrophentruppe.
Ich erinnere mich ehrlicherweise nicht mehr an den genauen Wortlaut.
Aber doch, ich glaube, du hast gesagt, das ist eine Katastrophentruppe. Ach ja.
Ja, aber es ist schon interessant, was man dann da so fährt. Ich meine, man guckt da zum, die Vuelta an und dann fahren da Leute mit wie Higuita, wo man so sagt, der könnte mal vielleicht ganz gut sein. Ein paar Jahre später gewinnt er eine Tour de France-Etappe. Hat er überhaupt eine gewonnen oder war er bei der Tour de France einfach immer nur in den Ausreißergruppen?
Bei der Tour hat er nie eine gewonnen.
Wahrscheinlich hat er keine gewonnen. Egal, aber trotzdem, das sind alles so Namen, die dann natürlich später extrem groß sind. Man diskutiert über Buchmann, über Platz 4 bei der
Tour. Das war unsere erste Tour. Wo ist Buchmann? Ich glaube, wir sind dann auch irgendwann mal drauf angesprungen. Ich glaube, wir haben 10 Etappen lang uns über die ARD lustig gemacht. Wo ist Buchmann? Und ich meine mich aber zu erinnern, irgendwann ab Etappe 17 haben wir so, hey, ganz ehrlich, also, Buchmann ist schon richtig krass einfach, ja?
Hat Florian Nass ein gutes Näschen bewiesen.
Ja, stark.
Ja, generell einfach, glaube ich, waren da natürlich viele Bullshit-Analysen von uns dabei, aber ab und zu liegt man dann doch mal richtig und das ist ja irgendwie auch dann ganz lustig im Nachhinein zu sehen, wie sehr sich der Radsport in 4 Jahren so entwickelt. Also über Vingegaard und Pogacar haben wir 2019 noch nicht gesprochen gehabt.
Ja, über Pogacar mehr als über Vingegaard, ne?
Ja, das ist korrekt.
Das ist, ich kannte Pogacar damals noch nicht. Damals ist er Dritter bei der Vuelta geworden, nicht so, ja, wer ist das? Ich kenne den nicht.
Auch Mathieu van der Poel war damals noch nicht so.
Ja, du hast es ja vorher reingestellt, extrem. Das Wort von Art, das könnte einer werden. Das war, der kam ja da von irgendeinem random Team darüber und niemand wusste so genau, was mit dem anzufangen ist. Also es war so tatsächlich nicht so ganz klar. Auch Roglic meine ich noch am Anfang.
Oh, genau, ja, Roglic war bei der ersten Tour de France.
War noch Etappenjäger.
War Etappenjäger und ist dafür halt Kreuzberg, glaube ich, gefahren als Helfer, ja.
Also gibt es sehr viele starke Änderungen, ja. Ich weiß nicht, hast du noch einen Zusammenschnitt eigentlich, Lukas? Hast du noch ein Best-of?
Ich habe natürlich noch ein kleines Best-of.
Was kommt jetzt noch?
Unsere absolut random zusammengeschnitten, was wir so für Bullshit gelabert haben und auch was wir so für Bullshit produziert haben.
Oh.
Ich sag nur Kolmar, oh Kolmar. Oh.
Jonas, kannst du noch mal ein Bier holen? Alkohol ist leer. Ab dafür.
Es begab sich aber zu der Zeit, als Glatteis über die Erde kam und Streufahrzeuge eine Ausfahrt unmöglich machten. Und so nahm er das Rad, umwickelte es mit einem Handtuch und stellte es neben eine Krippe in einen Stall auf eine Rolle.
Man könnte quasi als Überschrift sagen, diese deutsche Meisterschaft war Borang.
Oh nein,
Lukas.
Oh nein, Lukas. Oh nein, ich wiederhole mich. Es ist die zweite Ausgabe und ich frage mich, ob das eine gute Idee war.
Und ich weiß, viele hören hier einfach zu, weil sie die Tour-Etappe hören wollen, aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz kurz drüber sprechen, weil Thomas Gerlich hat heute den Ironman in Klagenfurt absolviert. Vergleichen wir mal die erste Rennstunde der Tour de France mit der ersten Rennstunde des Thomas Gerlich. Dann fällt auf, Magnus Cort Nielsen mit 39 km/h, der war natürlich vorne in der Ausreißergruppe als einziger, der ist noch ein kleines Stück schneller gefahren, aber das Feld, das lag so ungefähr bei 35 km/h in der ersten Stunde und Thomas Gerlich lag da deutlich drüber. Also, wenn man es so sieht, dann ist heute Thomas Gerlich virtuell zwischen Magnus Cort Nielsen und dem Peloton bei der Tour de France gefahren.
Er hätte auf der Grafik der ARD seinen eigenen Punkt gehabt.
Der Blick übers Lenkerband.
Colmar, oh Colmar, du traumhafte Stadt. Direkt an den Vogesen, nicht weit weg vom Rhein. Stadt mit den schönsten Gassen und dem besten Wein.
Ich setze mal den Vergleich zu den Undead bei Game of Thrones. So, die Hölle aus dem Norden, die niemand schlagen kann. Jetzt ist das Problem, der Night King, Christopher Froome, ist nicht dabei. Und wir wissen, was mit den Undead passiert. Wenn der Night King nicht da ist, dann können sie nicht viel ausrichten. Die haben sich zwar mit Geraint Thomas und Egan Bernal zwei White Walker hochgezüchtet, die recht stark sind, aber auch die werden es ohne Christopher Froome nicht schaffen.
Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen.
Was haben wir denn heute für Flaggen im Programm?
Liebe Zuhörer und lieber Jonas, ich habe heute zwei Flaggen im Programm. Die eine Flagge, mehrere Streifen von oben, rot, weiß, blau, weiß, rot. Und die andere Flagge, blau, weiß, rot, weiß, blau. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen ähnlich. Es handelt sich um die spannenden Flaggen von Thailand und Costa Rica. Wir hören mal so ein bisschen gedanklich zurück auf letzte Woche.
Um jetzt dich direkt wieder auflaufen zu lassen, Thomas, in der ersten Sendung.
Oh Gott.
Komm, wer ist eigentlich der bekannteste thailändische Radfahrer?
Ja, du hast mich erwischt.
Das soll nicht groß sein. André Amado natürlich.
Ja, natürlich.
Scheiße. Ja, gut, also.
Dann haben wir das so stehen gelassen. Dann haben uns natürlich wütende Fanpost erreicht von Hörern. Jonas. André Amador, der kommt gar nicht aus Thailand.
Wo kommt er denn her?
Ja, aus Costa Rica, daher die beiden Flaggen. Ich habe mich gefragt. So.
Schon Jesus wusste das. Wir alle sind Menschen. Fehler sind menschlich. Deswegen möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen.
Colmar, oh Colmar, du traumhafte Stadt. Direkt am Weinberg, an ein Flüsschen gebaut, hast du mir mit jeder Ecke den Atem geraubt. Colmar, oh Colmar, du traumhafte Stadt.
Aber man muss da ja dazu sagen, Jonas, ich weiß gar nicht, darf ich es sagen? Aber dieses Gedicht ist während deiner Arbeitszeit entstanden.
Als Praktikant damals, ja.
Ich möchte an der Stelle mich nochmal erheben. Vor tiefem Respekt vor diesem Gedicht.
Kreativer Peak.
Ich erhebe das Bier, das du in der Zwischenzeit geholt hast, Jonas. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, hiermit muss man nicht mehr einordnen, dass wir damals viel Zeit hatten, sondern ich glaube, es wurde hiermit eindrucksvoll gezeigt, wie viel zu viel Zeit wir damals teilweise hatten. Es wurde während der Arbeit, ist das bei deinem jetzigen Arbeitgeber oder sagen wir das lieber nicht?
Nein, der weiß Praktikant.
Das zählt nicht. Nein. Passt. Sehr gut. Vielleicht haben sie es auch gehört. Haben gesagt, den behalten wir, den stellen wir jetzt fest an.
Ja, aber ehrlicherweise war das Peak Kreativität. Seitdem kam nicht mehr viel. Weder bei WhatsApp noch bei der jetzigen Arbeit.
Das ist hervorragend. Auch, worüber wir auch mal noch sprechen können, bevor wir das hier gleich abmoderieren, sind vielleicht technische Probleme. Während Bergi heute zum dritten Mal in dieser Folge seine Aufnahme neu starten muss, an seinem Mikrofon rumfummeln. Vielleicht hört man es, dass Jonas nicht einfach nur überbrücken.
Und Thomas moderiert es auch deshalb an, dieses Thema technische Probleme.
Ja, da gab es ein paar.
Lukas und ich ordentlich Geld investiert haben in Technik, um den Podcast besser klingen zu lassen.
Warte kurz, Jonas, ich habe da was. Das kann ich mal abspielen.
Lukas hat was, um das hier mal anzuspielen. Lukas, fahr ab.
Oh, und Dennis war dann...
Stopp, ich höre euch nicht mehr, stopp. Boah. Irgendwann schicke ich meine Ohrenarztrechnung zu euch, ey. So, und damit setze ich eine Reihe vor. Selbst in der letzten Folge kriegt ihr mit euren Hightech-Aufnahmegeräten für 8.000 Euro... Galat, lass mich aussehen.
Ich verköstige dich hier mit Sekt, Bier und allem. Mein Mikrofon läuft durch wie eine Eins.
Okay, ich gehe auf Bergi. Und Bergi, du kannst dich gerne rechtfertigen. Ich leihe dir hier für kurz mein billiges Aufnahmegerät, das die ganze Zeit durchläuft und nicht zum fünften Mal neu gestartet werden sollte. Willst du etwas sagen? Sag es in mein Mikrofon, das funktioniert.
Meins funktioniert auch wieder.
Oh, wie kleinlaut er ist! Meins funktioniert auch wieder. Mein Aufnahmegerät war kaputt, aber jetzt habe ich es repariert.
Ruhe jetzt.
So, ich glaube,
es ist genug.
Ich glaube, es ist genug. Genug ist es wirklich. Ich glaube, wir müssen uns noch bei einigen Leuten bedanken, zu denen wir gleich auch zum Pizzaessen gehen. Das ist Simon Kerber, und Christopher Melzer, Nico Horn, Moritz Batscheider, die hier so im erweiterten Umfeld von WhatsApp mitgearbeitet haben, teilweise auch mitgewirkt haben an den Folgen, teilweise einfach uns Input geliefert haben, den vier, ja, da ist einfach ein großer Dank an die vier Jungs, die uns da immer unterstützt haben.
Das sind jetzt gerade die Credits, die am Ende vom Film durchlaufen, wo Namen draufstehen. Und du sagtest es bereits, wir treffen sie gleich zum Pizzaessen und, so viel wie dazu gesagt hat, auch zum Saufen.
Und natürlich auch ein Dankeschön an der Stelle an M94.5, ein Ausbildungssender, bei dem wir die Plattform da bekommen haben, die uns da auch am Anfang die Technik eben zur Verfügung gestellt haben und auch die Distributionsplattformen, über die man dann eben so einen Podcast an die Leute bringen kann. Und das war natürlich enorm wichtig für uns, dass wir da die Bühne hatten und die Möglichkeit, und dementsprechend geht da auch ein großes Dankeschön an M94.5 integriert in die Media School Bayern. Das ist auch immer das, was am Ende unserer Folgen dann zu hören ist.
Und danke an alle, die gehört haben. Also ganz ehrlich, wir haben ja doch hier und da mal Nachrichten bekommen. Und das
ist so untertrieben. Also wir haben wirklich sehr cooles Feedback immer wieder bekommen. Und das ist wirklich ein Riesendankeschön, weil auch das hat uns immer über die Jahre dann wieder motiviert und weitergetragen. Und es ist schön zu sehen, dass ihr Spaß auch hattet an dem, woran wir auch Spaß hatten.
Voll, also das muss man einfach sagen, ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, aber wenn halt doch immer wieder mal Leute schreiben, wie du sagst, erstens motiviert und zweitens ist ja auch ein Grundding, warum du das einfach machst. Also wir werden weiter über...
immer hier und spricht in so ein Mikrofon rein und hat ja überhaupt nicht vor Augen, wie viele Leute das dann tatsächlich hören. Also es ist ja, wir quatschen ja einfach so für uns zu dritt im Grunde, weil es so einen Spaß macht und laden das dann hoch und am Ende hören es doch relativ viele Leute, das mich immer wieder überrascht.
Also wirklich jedes Mal, wenn Bergi irgendwelche Statistiken so hier, ich konnte nachgucken, das haben so und so viele Leute gehört, da war ich jedes Mal überrascht, was? Warum? Aber es hat Spaß gemacht, ja? Ich glaube, wir werden das ja weitermachen ohne Mikrofon, einfach wenn wir uns ab und zu mal noch sehen, dann werden wir weiter über Radsport quatschen. Auch nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann vielleicht mal doch irgendein paar Jahren vielleicht noch mal eine Folge machen, aber direkt das hinter sich aufmachen.
Thomas, jetzt hier mal eine Tür auf, die ich
das ist wie so der Hollywood-Film, der so ein Ende hat, das eigentlich ein Ende ist, aber man könnte auch drei Jahre später noch einen neuen Film draus machen. So. Aber
das Wichtigste ist jetzt, finde ich, wir reißen jetzt hier in, sagen wir mal, zumindest bei 10 Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich ein Loch in die Podcast-Hörzeit rein. Habt ihr noch einen Tipp für die 10? Welchen Podcast müssen sie jetzt hören? Welcher ist sinnvoll reinzuhören?
Fulkit Bankers, glaube ich, die machen ja, am ehesten noch so das, was wir...
Die fangen genauso an wie wir, glaube ich. Ähnliche Jungs, motiviert, Jungs und Mädels in dem Fall.
Wir geben die Fackel einfach weiter, oder?
Und
der kleine Widerstand gegen die großen professionellen Promis oder so. Sagen einfach Leute, die einfach Bock haben, über Radsport zu sprechen und hier und da selber Fahrrad fahren.
Und die machen die auch eben solche Rennanalysen, wie wir sie hier immer versucht haben, zumindest zu fragen. Wahrscheinlich sind sie noch deutlich viel besser als wir. Von dem
hatten wir Lena ja auch schon bei uns im Podcast, damit sie uns mal erklären kann, wie Zeitfahren wirklich funktioniert.
Also von dem her...
Ja, dann Shoutout. Viel Spaß, dann hören wir jetzt die.
Es gibt genügend Radsport-Podcasts, auf die man, glaube ich, gucken kann und weiterhören. Wie gesagt, großes Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt haben. Die letzten Worte.
Hat irgendwie ein gutes letztes Wort. Ich glaube, wir enden jetzt hier richtig schlecht.
Thomas, du machst das normalerweise immer.
Ja, nee,
immer
aber meine letzten Worte waren immer so, ich war das überletzte Wort. So, weißt, das war schon ein guter Abschlusssatz und habe ich noch einen dummen Satz hinterher gemacht. Haben wir irgendein Fazit, ein gutes Schlusswort? Nee, ne?
Ich würde sagen, wir schließen einfach so, wie wir den Podcast angefangen haben.
Mit
Jonas Beyer, der einmal gut Rat in die Runde gewünscht hat. Das war, glaube ich, eine der Begrüßungen der ersten Folgen und damit, glaube ich, gut Rat an alle Hörer und Hörerinnen.
Kannst du das nochmal sagen?
Gut Rat.
Was ab? Der Radsport-Podcast. Was ab ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.